Hallo, liebe Bernardiner-Ablenkerinnen und liebe Matschtrolle. Seid herzlich willkommen beim Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcast Das Geheimnis der Bücher. Hallo, Jenny.
Hallo, Katrin. Schaurig schöne Stimmung, ja?
Schaurig schöne Stimmung, weil wir nehmen an Halloween auf und ihr hört es dann halt irgendwann danach. Ich bin auch noch nicht kostümiert, das wäre aber auch etwas schwierig. Ich habe mir ein Maleficent-Haarreifen besorgt.
Wow, das ist cool.
Fand ich auch. Und ich bin schon schwarz angezogen, guck mal. Und da brauche ich gleich einfach nur, ich setze dann einfach die Hörner auf und ich werde ein bisschen mit Farbe, ich werde, glaube ich, meine Wangenknochen ein bisschen dunkel betonen.
Musst du? Mal gucken. Musst du? Weil das ist echt ein ziemlich cooles Kostüm. Meine Schwester ist letztes Jahr als Maleficent gegangen und das ist richtig, richtig cool.
Ich habe, wie gesagt, nur die Hörner, ne? Der Rest nicht. Aber schwarzen Rollkragenpullover, ich habe so einen langen Strickmantel und der muss einfach, der reicht dann, glaube ich. Und dann werde ich einfach viel schwarze Farbe hier so und dann werde ich mal, du wirst ein Foto bekommen.
Ja, bitte, mal gucken, unbedingt.
Ob es aussieht wie ein Schornsteinfeger-Azubi oder.
Das ist der Teufelsschornsteinfeger.
Genau, aber ich dachte, so Hörner kann man immer mal gebrauchen.
Fälle. Sehr geil.
Ja, und schon sind wir wieder abgeschwört, obwohl.
Ach komm, nee, es ist ja Halloween-Monat, ne? Also immerhin ist Oktober. Ja, Halloween.
Und der Monat war und im November ist ja auch noch so ein bisschen gruselig.
Eben, jetzt wird es langsam dunkel.
Was? Hier ist schon dunkel. Hier ist irgendwie permanent duster.
So. Ich meine, seit der Zeitumstellung mag ich es ja sowieso wieder nicht mehr, dass es abends schneller dunkel ist. Dafür ist es morgens noch ein bisschen eher hell, das ist okay.
Aber ich finde, das ist ja. Mir hat sich der Sinn ja nie erschlossen, weil das ist ja so, als wenn du an der Bettdecke ziehst. Die wird ja nicht größer. Wenn du oben ziehst, hast du oben mehr Decke, aber dann gucken die Füße raus. Und sonst ist halt oben kalt. Ja. Also von daher, meine Güte. Und seitdem ich das mit meinem Herd einigermaßen im Griff habe, mein Auto kann das von alleine mittlerweile, das ist gut. Und selbst bei einer Freundin stelle ich jetzt immer schon den Herd um, weil das ist ja so tricky-dicky. Und die meisten Uhren, also
die meisten
gehen ja
machen
eh
das
automatisch
von alleine jetzt, genau. Wir haben dann immer so auch mal nur ganz wenig und die stellen wir dann meistens immer schon an dem Tag vorher schon um.
Dieses Jahr war ich auch ganz früh. Ich war noch bei einer Freundin Kartenspielen und dann war ich so angetüdelt und früh wieder zurück, dass ich gedacht habe, ich gehe jetzt um 8:30 ins Bett, aber vorher stelle ich noch alle Uhren um. Also, was dann zur Folge hatte, dass ich am nächsten Morgen um 5:47 wach war. Also neue Zeit. Also alte Zeit, kurz vor 7, das geht noch, aber das fühlte sich fast wie, das sah schon aus wie senile Bettflucht.
Ja, furchtbar.
Aber ich konnte früh ins Schwimmbad am Sonntag, sonst kriege ich ja den Hintern nicht hoch und da war ich ein Early Bird.
Es hat auch seine Vorteile.
Ja, aber auch das ist ähnlich wie mit der Bettdecke, wenn du sehr früh aufstehst, musst du auch früh wieder ins Bett. So, wenn man dann um 8 Uhr sitzt, ich glaube, ich gehe jetzt, ich hatte aber auch Frühdienst diese Woche und dann kann ich ja immer mit gutem Gewissen sagen, tschüss, ich bin weg.
Ja, das stimmt.
Es ist 8 Uhr, egal.
Bei sowas
ist es dunkel.
Muss ich mal einen kleinen Shoutout an meine Freundin loslassen, die jetzt in Australien lebt, die aber schon, als sie noch in Frankfurt wohnte, immer schon um 4 oder 4:30 aufgestanden ist morgens, um ins Fitti zu gehen vor der Arbeit. Oh. Und dafür hat sie aber gesagt, geht sie aber auch wie eine Rentnerin um 20 Uhr ins Bett, damit sie halt um 4 wieder aufstehen kann.
Oh Gott, um 4 Uhr ins, boah. Also ich hatte eine Phase, als ich auch noch in so einem Fitnessstudio, was 24 Stunden offen hatte und da habe ich manchmal noch samstags gearbeitet und habe samstags die Nachrichten gemacht, dann war ich hier sehr spät zu Hause, meistens erst so gegen 10, es ist auch nicht so oft vorgekommen und dann, weil da passierte ja dann eh nichts mehr, bin ich dann manchmal um 10 Uhr abends noch ins Fitnessstudio gegangen. Das war eine sehr kurze Phase, aber da kam ich mir ja. Ich wusste nicht, ist es jetzt cool oder ist es bekloppt?
Es ist mega leer auf alle Fälle. Also da. Oh. Oder war es dann doch noch voll? Also bei ihr ist es natürlich immer leer, weil ich glaube, morgens um 5 geht halt wirklich kein Schwein.
Aber man ist vielleicht erstaunt, wer da alles so ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Also es war jetzt nicht richtig leer, aber es war auch nicht voll. Ich glaube, die Leute, die noch ein richtiges Leben hatten, sind dann noch in den Club gegangen.
ja, genau. Oh je.
Aber bin ich gar nicht mehr im Fitnessstudio. Aber es ist.
Ist auch okay. Ja, genau. Schwimmen macht auch Spaß.
7:15. Und da muss ich immer gucken, dass ich um die ganzen Senioren rumschwimme.
Das stimmt, weil die sind ja auch immer, immer Early Birds, ne? Die haben ja auch immer Termine und nie Zeit, ne? Also das ist tatsächlich auch so ein Ding.
Ja, und etwas später, gerade am Sonntag, dann spätestens ab 10 wird es dann voll, weil dann alle mit ihren Kindern kommen. Dann haben die alle gefrühstückt und dann, ne, geht's
dann
rein.
Dann wird's richtig voll.
Zum Glück haben wir da jetzt mittlerweile ein Kinderbecken, das hat das ein bisschen sehr entspannt. So.
Ja.
Aber wie gesagt, jetzt muss ich nur noch um die Senioren rumschwimmen.
Genau.
Oder die um mich.
Ja. Ja, je nachdem, manchmal sind die auch echt erstaunlich fit.
Ey, die sind so fit. Und da ist jetzt einer, ich meine, hier kann ich ja offen sprechen, ne? Aber der macht mich total nervös. Der ist jenseits der 70 mega fit, so ein drahtiger, schmaler. Und dann hat er immer nur so eine ganz kleine Badehose an. Der macht mich sehr nervös. Und dann läuft er mit seiner kleinen roten Badehose da immer rum. Und ich denke, und letztens hat er... Also das ist toll, wenn man, ne, also der ist wirklich sehr fit und der läuft bestimmt auch Marathon und so, aber irgendwie denke ich mir, ein bisschen mehr Badehose möchte ich doch haben.
Boah, lass uns zu was Schönem kommen, ja. Nämlich zum Beispiel, der Monat war ja lang, also dadurch, dass wir ihn ja komplett durchgezogen haben jetzt bis heute, hattest du denn einen Drei-Fragezeichen-Moment diesen Monat?
Nicht nur einen, ich hatte ja mehrere. Und die werde ich dir auch alle erzählen. Also der erste kleine war, das passt auch schön zur Zeitumstellung, ich habe meine fehlende seltsame Weckersocke gefunden. Die war 10 Monate unterwegs. Die hat, glaube ich, weiß ich nicht, war in Australien, Neuseeland, Südafrika, Kolumbien, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie jetzt wiedergekommen und ich habe sie im Kopfkissenbezug eines Oberbetts wiedergefunden. Jawohl. Und habe dann wieder Vereinigung gefeiert.
Das ist ja mega.
Ich hatte sie schon endlich fast abgeschrieben und dachte, also ich dachte, ich hätte alle Bettwäsche einmal durchgehabt. Deshalb, ich hatte schon den Verdacht, dass sie da ist und immer bei jedem Mal Bett beziehen, denke ich, nö, das ist immer noch nicht. Naja gut, dann hatte ich sie abgeschrieben. Ich hätte mir fast ein neues Paar gekauft. Und jetzt ist sie wieder da.
Ah, herrlich. Aber da muss ich ganz kurz reingrätschen, weil wenn du für mich von Socken redest, dann muss ich kurz einen meiner drei Fragezeichen-Momente erzählen, nämlich von der Frankfurter Buchmesse. Ich war tatsächlich da mit meiner Freundin und wir sind gleich als wir dann in diese eine Halle rein sind, zum Thalia-Shop gegangen und da habe ich auch meine Sockenschublade wieder aufgefüllt, weil meine...
Gibt es denn da jetzt neue?
Nee, also ich habe mir tatsächlich nochmal den Tanzenden Teufel gekauft, der war ja schon jetzt kaputt und leider gab es den Phantomsee nicht, den wollte ich unbedingt eigentlich auch haben, dafür habe ich mir aber dann den Höhlenmensch, der ja mit diesem coolen farbigen Cover da ja drauf ist, auf den Socken geholt, trage ich jetzt auch gerade.
Das ist übrigens die nächste Socke, die unterwegs ist, die haben sich jetzt abgewechselt, der Wecker ist wieder da, ja, aber ich glaube, der hängt unten auf der Wäscheleine, okay, der Höhlenmensch, aber die eine, also die ich immer vermisse, lege ich immer so dekorativ sichtbar oben auf die Truhe drauf, das ist jetzt der nächste, der gerade
ich immer jedes Mal denken, oh, da ist sie ja, aber nein, oh, das ist ja die ich schon habe, Mist. Das geht mir auch manchmal so, wenn ich was vermisse. Ja,
aber also liebe Thalia, mach doch mal einfach noch, ja. ich hätte noch
hier, Fluch des Bestellung. Rubins zum Beispiel, sehe ich gerade bei dir hinten auf dem Kalender zum Beispiel, fände ich mega cool. Auch die schwarze Katze würde ich sofort nehmen. Ne? Ja. Gespensterschloss, Papagei, alles. Haut raus.
Und auch hier,
das Teufelsberg, ist
auch, ja. Teufelsberg wäre sehr schön, weil da mag ich ja, also nicht alle sehen am Fuß wirklich schön aus und richtig schön am Fuß ist, welcher ist das mit den Schlangen? Also das sind so gewellte Streifen.
Naja, die singende Schlange,
Die singende Schlange, die finde ich, ja, die ist ja hauptsächlich
rot. Die
ist auch
so bunt, ne, und rot, ja.
Und der Fuß selber
ist rot. Aber ansonsten Phantomsee ist ja so gewellt, aber das ist ja
nicht. Ja, nee, das ist nicht der tanzende Teufel, der hat auch so Wellenlinien. Da ist noch eine und die finde ich am Fuß mit
am schönsten. War das nicht der mit dem Hai?
Nee, das ist der Drache.
Der Drache, ja, der Drache, der unheimliche.
Und der, muss ich sagen, sieht am Fuß, wenn man den Knöchel nicht mit dem Motiv sieht, ist das bis jetzt mit am schönsten.
Ach krass, den gab es da auch nicht tatsächlich.
Den musst du auf jeden Fall haben, weil das ist wirklich, also der Drache ist wirklich von den Farben her zusammen mit dem Höhlenmenschen finde ich am besten.
Ja, die Höhlenmenschfarben finde ich auch mega geil. Also wie das so leuchtet mit dem Grün und dem Türkisblau da und mit dem Pink als Sohle da, mega, oder Ferse da.
Also auch selbst wenn ich ein Fan von dieser alten Fassung bin mit dem Walkie-Talkie und dem komischen Lammfell um die Schultern. Ja. Aber das ist natürlich so, also optisch und als Muster finde ich das schon mega, sehr schön. Gern. Und auch zu der Folge, die wir heute machen, hätte ich sehr gerne
total
eine Socke.
Total gerne, ja.
Sprechen wir gleich beim Cover vielleicht nochmal.
Genau, drüber. Aber wir haben es tatsächlich geschafft, meine Freundin und ich von der Frankfurter Buchmesse wieder wegzufahren, ohne tatsächlich großartig viele Bücher zu kaufen. Und ich habe tatsächlich auch keinen getroffen, gell? Ich war ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber ich habe eigentlich gedacht, man trifft mal jemanden und so, ja. Und dann tatsächlich war es auch so, dass ich dann, als wir dann wieder gegangen sind, weil es war ja echt unfassbar voll und überflutend von Menschen und Eindrücken und, ne. Gerade als wir wieder gegangen sind, habe ich dann nochmal auf den entsprechenden Kanälen geguckt. Wir sind natürlich auch beim Kosmosstand rumgeschlawinert, ne. Ja, und dann, als wir dann weg waren, dann hat dann plötzlich hier Herr Rodenwald gepostet, na hier, ab 13 Uhr bin ich am Stand, 14 Uhr könnt ihr und bla. Und ich so, schön, wir sitzen jetzt 15.02 Uhr im Zug. Ich habe es natürlich wieder wunderbar verpasst. Karma is a bitch, ja.
Ich glaube deshalb, hallo. Also vielleicht sollten wir uns das für nächstes ja. Jahr mal als Ausflug mal, dass wir uns da treffen und vielleicht das zusammen machen oder so. Und
dann oder nächstes Jahr sind welche in Leipzig, weil ich würde total gerne nochmal nach Leipzig. Ist halt nicht ganz so voll.
Da war ich auch noch nie.
Ist halt nicht ganz also so voll, ne? Und ich würde fast lieber nochmal, also dann lieber.
Die ist im Frühjahr, ne?
Ja, im März lieber nach Leipzig gehen als nochmal nach Frankfurt. Also ich würde dich gerne nach Leipzig einladen, Katrin. Weil Leipzig
und März
ist echt,
doch Frankfurt. Und März ist doch gut, weil gerade der Herbst ist ja auch mit Terminen oft so voll und dann geht es schon auf Weihnachten zu und Herbstferien und so.
Richtig.
Das wäre doch schon mal für nächstes Jahr vielleicht schon mal Klassenfahrt.
Ja, das klingt sehr gut. Supi. Klingt sehr gut.
Also gut, dein Drei-Fragezeichen-Moment toppt meine Socke. Ich hätte noch einen. Hast du auch noch einen?
Ja, aber ich glaube, da toppt deiner meinen.
Okay, pass auf. Genau, da wollte ich ja noch drüber sprechen, weil ich hatte ja vorletzte Woche hatte ich Live-Podcast mit unserem Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcast, das Geheimnis der Bücher. Leider nur ich alleine, weil du konntest ja nicht kommen. Das war in Dortmund, das wäre halt für so anderthalb Stündchen ein bisschen aufwendig gewesen. Also mussten die mich da alleine aushalten. Und das war schon spannend, weil ich, bis ich da reingegangen bin, zwar gut vorbereitet war, aber eigentlich nicht wusste, wie wird's denn, weil das liegt ja auch immer ein bisschen am Publikum und so. Also in der Stadtteilbibliothek in Hörde, mit denen bin ich ja verbandelt. Ich mache da ja auch Lesungen immer wieder und früher habe ich so mit den ganz kleinen so Bilderbuchcafé gemacht und da haben die sich gedacht, so, wir sind dieses Jahr 100 Jahre alt und machen jeden Monat irgendwie tolle Sachen und so ein Live-Podcast wäre doch super, fragen wir doch mal die Katrin, die macht doch so einen Podcast. Und ich so, ja klar, mache ich. Und dann habe ich mir überlegt, weil das so toll war, erst wollte ich eine Klassikerfolge machen, die waren mir aber zu lange her. Also ich dachte, wenn ich jetzt versuche, das Gespensterschloss nochmal zu rekonstruieren, das ist ja schon fast 2 Jahre her, das kriege ich nicht mehr hin. Und das war ja sehr aufwendig mit diesen Verschachtelungen, Buch und Historie und Hörspiel und so. Und weil ich unsere blutenden Bilder so toll fand aus dem Sommer, habe ich gedacht, das habe ich auch noch ganz gut im Kopf, nehme ich doch das mit und habe das trotzdem nochmal ein bisschen angepasst und überarbeitet. Und ja, dann bin ich da halt hin und dann saßen da so 20 Leute, die hatten das teilweise in der Zeitung gelesen und da musste ich ja erstmal abfragen, kennt ihr den Podcast? Nicht unbedingt. Und kennt ihr denn das Buch? Nicht unbedingt, aber ihr kennt die drei Fragezeichen? Ja. Also habe ich gedacht, mache ich doch meinen Plan, dass ich doch wirklich mich ans Buch halte und so Stück für Stück erzähle. Und ganz süß, da war dann auch so, wie alt war der? Der war vielleicht so 9 oder 10. Der hat vorher erstmal ein kleines Interview mit mir gemacht, was ihn denn da gleich erwartet, wenn er bleibt. Dann habe ich ihm das erklärt und dann hat er gesagt, ja, dann würde er bleiben mit seiner Mutter. Und die erzählte, als sie nach Deutschland kam, hat sie mit den drei Fragezeichen und mit TKKG so ein bisschen auch ihre Deutschkenntnisse verbessert. Weil das waren die ersten Bücher, die sie gelesen hat. Ja, so eine ähnliche Geschichte hast du ja auch schon berichtet. Und also Mama saß dann da auch und war ganz unterschiedlich, wer da so saß. Und ich habe dann auch ein bisschen was zum Mitmachen gemacht. Ich habe zum Beispiel ich habe eine große Lupe dabei gehabt und dann konnten sich alle auch mal diese Cover nochmal angucken. Dann hatten sie ein bisschen was zu tun. Das kam richtig gut an. Und dann habe ich so referiert, ich glaube so 70 Minuten ungefähr, war dann auch ziemlich drin im Flow, es funktionierte auch gut. Es ist keiner eingeschlafen, es ist keiner vorzeitig gegangen. Und am Schluss haben wir sogar noch ein bisschen geplaudert. Also ich habe dann gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt. Ich habe die auch alle sofort geduzt, das habe ich direkt eingestiegen und gesagt, im Podcast wird auch geduzt und ich duze euch jetzt. So, wir sind alle drei Fragezeichen-Fans, mehr oder weniger, da wird jetzt hier geduzt. Waren auch alle mit einverstanden. Und dann hatte ich nachher noch ein ganz cooles Gespräch mit einem Mann und seinem erwachsenen Sohn. Und also Papa war sehr interessiert so an diesem ganzen Kosmos und so. Und wie man Podcast macht und ob es nicht komisch ist, wenn man sagt, man hört noch drei Fragezeichen, so im Arbeitsumfeld oder so. Ich so, nö. Ich treffe dann nur immer sehr sympathische Leute, die dann auch sagen, höre ich auch.
Ja, genau.
Und also insgesamt war es total schön und da war ein Wunsch nach Wiederholung.
Schön. Nein, das hört sich gut an. Das ist cool.
Und also natürlich würde das noch besser funktionieren, wenn wir zu zweit sind, aber selbst also über die drei Fragezeichen kann man immer sprechen, habe ich gemerkt. Und das funktioniert.
Richtig, oh mega, cool. Ja, mehr davon. Das ist wirklich tatsächlich eine schöne Sache. Und vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal irgendwie gemeinsam.
Und wenn wir dann irgendwann doch reich und berühmt sind und so, dann klar. Mal gucken, welche Stadtteile sie dann für uns frei räumen. Und bei dir so?
Ja, nee, es war dann bei mir nur in diesem Monat noch, dass mein Großer wieder mal eine Buchvorstellung machen musste. Und ich sage ja immer nur, Lennart, sei clever, du hast den ganzen Schrank hier voller Bücher. und dann natürlich, also es hat er jetzt nicht gänzlich mir zuliebe gemacht, aber er hat sich natürlich das beste Buch von allen rausgesucht und hat Nacht in Angst vorgestellt. Ja. Hat eine tolle PowerPoint-Präsentation gemacht und hat dann eine wunderschöne Buchvorstellung gehalten. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut und dachte, ja, da ist Mami sehr stolz.
Ja, und so ist es dann generationsübergreifend.
Richtig, ne? Wo ich mir immer denke, Mensch, hier, der ganze Schrank ist voll, nehmt euch doch mal eins raus und lest mal eins, ne? Und ihr kennt doch die Hörspiele und ja, ist schon faszinierend, wenn sie sich dann auch dann so dafür interessieren, ne? Das ist schon schön. Auch super.
Ich habe ein bisschen Hausaufgaben gemacht. Ich habe Ruf der Krähen angehört.
Oh ja.
Ja.
Kann man machen.
Also dabei habe ich Malen nach Zahlen gemacht, ne? Unser neuer Suchtstoff. Und also dabei lief es ganz gut. Ich fand es insgesamt ein bisschen umständlich, ein bisschen lang. Also es war jetzt,
ich kann mich schon wieder null an die Auflösung erinnern, ganz ehrlich. Ich habe es gelesen und gehört. Habe ich es gelesen? Nee, ich habe es gar nicht gelesen. Ich habe es nur gehört.
Also es war insgesamt sehr, also die Auflösung war gar nicht so schlecht, aber irgendwie, ja.
Ja, also ich glaube, es war, also das vom Hörspiel fand ich die Inszenierung recht gut, ne? Also das war halt wirklich,
das stimmt,
wirklich sehr stimmungsvoll und atmosphärisch gewesen. Das fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, an die Story kann ich mich schon wieder, außer dass Krähen eine Rolle gespielt haben, nicht mehr wirklich viel erinnern. Aber das ist ja auch nicht so schlimm bei der Fülle an Fällen, mit denen wir uns beschäftigen, ja.
Kann man noch mal hören, würde ich sagen.
Ja, genau, würde ich sagen. Vielleicht so bei meinem nächsten Malprojekt.
Ja, genau. Und dafür ist es ja hervorragend. Und dann habe ich auch noch gehört, Manuskript der Rache. Da habe ich die ganze Zeit immer gerufen, gut, dass keiner dabei ist. Ich glaube, wenn hier noch außer den Katzen jemand wohnen würde, ne, so. Ich habe immer nur gesagt, das ist alles Bullshit. Das ist total konstruiert. Merkt ihr das nicht?
War das so, war das das mit dem Musiker? Nee.
Nein.
Nee, nee.
Das war das mit dem entführten Studenten in Guatemala, Simbabwe, Shanghai, wo der Mitbewohner die Jungs um Hilfe bittet.
Ja.
Und dann gleichzeitig ein zweiter Fall aufpoppt,
das
und
war's,
Peter einbrechen muss. Und spätestens bei dem Einbruch habe ich gesagt, nicht einbrechen,
nicht tun.
Halt, stopp und so, aber auf mich hört ja keiner. Und nachher merkt man auch, das gehört natürlich alles irgendwie zusammen.
Ja.
Das Motiv fand ich, das war neu, aber so diese Absicht ist so, fand ich so alt. Und da habe ich so gedacht, da gibt es aber viele Fälle, die genau auf diesem Prinzip beruhen.
Ja, müssen sie eigentlich wissen,
dass sie so eine Art, dass es so ein Ablenkungsmanöver ist.
Genau.
So. Und auch da fand ich es relativ, also das hörte überhaupt nicht mehr auf.
Ja.
Also ich hatte ja jetzt auch Hörspiele, wo ich dachte so, was? Zu Ende? Was? So, die haben doch gerade erstmal den Aufbau gemacht und da hatte ich sogar das Gefühl, noch eine Schleife, Und das war, ging über 70 Minuten, glaube ich. Also man kriegt was fürs Geld und da habe ich jetzt nach Zahlen kommt jetzt das nächste, das ist Diamond Painting.
Da steht meine Schwägerin auch voll drauf.
Jenny. Ich sag dir, man kriegt zwar bei der Motivsuche Augenkrebs, das ist fast noch schlimmer als dieses Malen nach Zahlen und Puzzeln, weil da gibt es Dinger, wo du denkst, du möchtest sofort blind werden. Weil also springende Delfine, heulende Wölfe.
Das hat mich auch schon abgehalten davon.
Aber ich habe jetzt auch günstig angefangen, erstmal bei Teddy mit so einem Ding, wo ich dachte, okay, das Motiv geht noch mit so Faltern. Und okay, das war jetzt für kleines Geld, da kann ich ja erstmal gucken, funktioniert es oder nicht. Ja, es funktioniert, es ist total gaga. Und vor allem, du musst nicht dauernd Pinsel auswaschen.
Ja, genau.
Du musst halt nur diese Steinchen irgendwie haben. Und jetzt habe ich mir was bestellt, das kam allerdings auf sehr vielen Schleifen. Erst zu mir, da stand drauf, in 2 bis 3 Tagen ist es bei mir. Nein, weil es doch in China produziert und da, egal. Ich habe es gestern aus der Box geholt und jetzt ist es endlich da. Und jetzt habe ich es gestern ausgepackt und dachte, ach Gott, das ist ja wirklich, das ist ja riesig. Ich habe nämlich jetzt 50 mal 65 Zentimeter genommen, weil da stand, je größer es ist, desto besser ist die Umsetzung.
Mhm.
Oh Gott, ist das riesig. Ich glaube, da habe ich noch nicht mal Platz für und wahrscheinlich wird es 5 Jahre dauern, weil es 8 Millionen Steine sind. Und ich glaube, danach habe ich mir entweder einen Buckel gezüchtet. Ich glaube, man braucht eigentlich immer dazu, sollten sie noch so einen Gutschein für so eine Nackenmassage oder den Physiotherapeuten mit in die Packung.
Gleich mit rein, genau. Sitzt der wohnt jetzt hier.
Ja, den kann man eigentlich, wenn man das bestellt, kann man so Teilzeit gleich so einen Physiotherapeuten mitbestellen, ja. Weil ich finde, ich finde es total toll, genauso wie Puzzeln und Malen nach Zahlen, man ist, oder Handarbeiten, man ist voll so im Tunnel. Das Problem ist nur diese Quasi-Modo-Haltung. Vielleicht wird es ja irgendwann mal in. Dann habe ich schon. Genau. Dann habe ich die Haltung schon. Aber zum Abschalten und um dabei was Schönes zu hören.
Absolut, richtig.
Mega.
Genau.
Also falls du da mal Lust hast, ich kann dir also
Ja, das wurde mir Steinchen auch schon wärmstens empfohlen. Aber das da habe ich mich halt also aufgrund der Motive noch nicht rangewagt, weil da nichts dabei war, wo ich dachte so, oh, das gefällt mir jetzt aber richtig gut.
Und es muss einem wirklich gefallen, weil man selbst mit den Kleinen, also das Kleine, was ich zum Üben hatte, war glaube ich 30 mal 40, also ist so DIN A4 ungefähr, wenn es dann fertig ist, ohne den Rand. Und das dauert schon lange.
Ja.
Und wenn du dann ein Motiv hast, wo du jedes Mal denkst,
ja, dann hast du gar keine Lust dran weiterzumachen. Bah. Passt wieder zu Halloween, gruselig.
Ja, das stimmt. Oder man kann mal irgendwie, wenn man jemanden in der Familie nicht so mag, wie bei den blutenden Bildern, wenn man so eine Schwiegermutter hat, der man was fürs Klo schenken möchte. Genau. So, guck mal, ich habe dir was gebastelt. Guck mal,
habe ich dir gebastelt, schön.
So selbstgemachte Sachen kommen dann so gut an.
Absolut. Was auch richtig gut ankommt, sind Reaktionen auf unsere Folge, oder?
Auf jeden Fall.
Da haben wir uns natürlich sehr gefreut. Und dadurch, dass es ja natürlich letzte Folge ein bisschen natürlich zu kurz kam, keine Frage, gell, durch unseren Gast Hanno, was ja auch sehr, sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Also die Reaktionen dann, dass der Hanno dabei war, da ging wieder ein Aufatmen und Seufzen durch die Community. Ja, endlich mal wieder jemand von Recherchen und Archiv hören. Schöne Grüße an der Stelle. Denn das haben sich alle sehr über die Folge gefreut. Und aber auch zum verrückten Maler haben wir ein paar Reaktionen bekommen. Zum Beispiel von Heike, die uns immer sehr fleißig E-Mails schreibt. Hallo Heike, vielen Dank, dass du ganz fleißig immer dich bei uns meldest nach jeder Folge. Und sie meinte auf jeden Fall, dass es ihr auch ähnlich geht mit den Fällen von Frau Henkel-Weithofer. Hat aber gleichzeitig uns auch noch andere Fälle ans Herz gelegt, also gerade wenn es um die Farbe Gelb geht, also vielleicht werden heute einige mit ihren Wünschen dann doch befriedigt, ihr wisst ja schon, was wir machen, also wir haben euch erhört, ja, weil sie auch das Auge des Drachen nämlich ans Herz gelegt hat, wegen der Farbe Gelb und viele damals ja auch dachten, als ich den Teaser gepostet habe, dass es dann schon wegen der Farbe Gelb ums Auge des Drachen geht. Michi aus der Schweiz hat sich auch gemeldet via Insta und hat auch nochmal gesagt, also Henkel-Weithofer, ja, ist schwierig teilweise, aber verschwundene Seglerin und Spuk im Hotel sollten wir nochmal eine Chance geben, fand ich ganz spannend. Ich muss auch echt sagen, dass ich Spuk im Hotel damals als Kind sehr oft gehört habe. Das ist mir dann so
bei Reisen. Ist das mit der Standuhr, im Pool? Wo sie da als Bedienstete sind in dem Hotel?
Wahrscheinlich ja, weil also um den Inhalt, den habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich wollte eigentlich mir den Fall nochmal anhören. Ich habe es mir nur gestern, als ich jetzt nochmal hier mir die Reaktionen nochmal genau angeguckt habe, habe ich mir das Cover auch nochmal angeguckt und dachte so, ja, die hatten wir als Kassette auf alle Fälle auch früher und die habe ich oft gehört.
Die blonde Frau mit der Perücke, mit der
Sonnenbrille? Genau, richtig, das ist das Cover. Und tatsächlich muss ich das ja gut gefunden haben, wenn ich es oft gehört habe, aber es hat sich in meinem Kopf seit Kindertagen nicht ganz so eingebrannt, dass ich mich jetzt sehr an den Fall noch erinnern könnte. Vielleicht hat mir die Atmosphäre gefallen, keine Ahnung, warum ich es so oft dann gehört habe, aber ich muss es mir auf jeden Fall, es wird meine Hausaufgabe sein, also Spuk im Hotel auf jeden Fall nochmal zu hören. Und zum Zauberspiegel hat sich Justitia Jonas gleich gemeldet, nachdem sie angefangen hat, unsere Folge zu hören, nur um Katrin auf jeden Fall dir mit wehenden Faden dich zu unterstützen, dass tatsächlich der Harald Pages den Uronkel Quentin gesprochen hat. Also dein Ohr.
Ich habe mich nicht verhört.
Bombastisches Hörvermögen, ja. Also hast du richtig gut herausgestellt, hat sie gleich geantwortet und Heike hat es auch nochmal bestätigt, tatsächlich.
Ja, guck mal, hatte ich recht. Aber gut, das ist auch kein Wunder. Ich habe das so, also die haben mich, bevor die drei Fragezeichen so richtig in mein Leben traten, waren die fünf Freunde wirklich, also die waren auch fast so imaginäre Freunde. Ja. Also wir sind immer zusammen auf Schatzsuche gegangen und so. Also da war ich sozusagen nach dem Timmy die fünfte oder die sechste.
Ja.
Ja.
Ja. Na genau, und dann prägen sich die Stimmen ja auch so ein. Ne? Ich habe auch manchmal so Stimmen, wo ich sage, oh, das kenne ich aus irgendeiner anderen Sparte. Und dann hat sich das so eingebrannt. Ja, um Stimmen werden wir uns heute auch noch unterhalten. Also dass auch in dem Hörspiel jetzt oder in dem Fall, den wir uns heute rausgesucht haben, ja, das wird noch spannend. Genau, also vielen Dank für eure Einsendung. Ich weiß nicht, hast du noch?
Nö, nee. Habe ich so, ich habe das von Heike gelesen, genau. Und dann den Rest habe ich dir überlassen.
Genau, also ja, also dann, genau. Ansonsten freuen sich natürlich immer alle auf eine neue Folge und so und vermissen teilweise auch immer den Teaser, aber ja, ich habe es ja vielleicht schon mal gesagt, ne, dass ich den ja wirklich erst gerne reinstelle, wenn wir auch die Folge aufgenommen haben, ja. Und weil das bringt Unglück, da vorher schon was zu machen und dann freut ihr euch schon drauf und dann wissen wir immer, höhere Mächte können passieren, gell, deswegen... Wir sind halt auch manchmal außerdem, auf den letzten Drücker unterwegs. Und dann,
nö, ja. Aber das ist ja auch eher, bei Teasern ist das Standard. Das bringt eigentlich nichts, das einen Monat vorher zu machen. Am besten ist es wirklich halt möglichst nah dran, damit dann auch alle denken, ach ja, da kommt ja die neue Folge. Genau. Also das machen wir schon überlegt und nicht aus Not.
Genau, richtig. Ne? Und dann vor allen Dingen ja nicht, bevor wir nicht die Folge auch aufgenommen haben. Also das finde ich immer ganz wichtig.
Ja, sonst sind das so, also wenn ihr das wollt, dann machen wir halt so Standarddinger, die wir uns ein halbes Jahr vorher überlegen und das irgendwie planen und dann da irgendwie einplanen.
Nein, das wollt ihr ja auch nicht.
So aus dem Prozess heraus. Genau,
wir wissen jetzt noch nicht mal, was wir für einen Teaser machen, den ihr jetzt schon gestern gesehen habt oder je nachdem, wann ihr die Folge hört.
Das ist lustig. Ihr wisst es schon und bei uns ist es noch, also eigentlich sind wir auch in
Zeitschleife. Ich habe in dem Podcast schon mal über Bodies geredet. Ne? Ich habe schon mal die Serie auf Netflix, Bodies, empfohlen.
Ja, ja? Sehr geile Serie.
Hast du die geguckt inzwischen?
Ich habe die geguckt, ja.
Ich habe sie nämlich meinem großen Sohnemann auch ans Herz gelegt und er hat sie jetzt auch geguckt und ich habe jetzt auch schon wieder mal reingeguckt, weil ich immer noch total fasziniert bin von diesen ganzen Zeitschleifen.
Das muss halt gut gemacht sein. Es gibt.
Ja, es muss gut gemacht sein, ne?
Es muss gut gemacht sein. Oder auf jeden Fall muss es mich so, es muss für mich in meiner Welt gut gemacht sein, weil ich denke da auch immer mit der Logik,
ja, und passt das also, und passt es nicht. Und bei der Serie habe ich wirklich tatsächlich ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Wenn ich mir überlege, wie war das überhaupt möglich, ja. Und das ist so der einzige Knackpunkt, den ich noch nicht ganz für mich aufgedröselt habe, oder will ich jetzt nicht zu viel verraten.
Ja, manchmal muss man es einfach akzeptieren, dass es möglich ist und sich mit da rein, sich überhaupt drauf einlassen.
Richtig.
Dann musst du auch noch The Three Body
Problems
Problem gucken. Ja.
Ja.
Hat mir auch gut gefallen.
Hast du schon durch, ja? Wir sind ja auch schon zwei Staffeln oder drei, ne? Oder eine?
Nee, erste.
Ach, erste, okay. Ah, da schaffe ich das noch.
Das schaffst du noch.
Na, das mache ich mal. Gut, dann haben wir noch mal.
Da, also in Sachen Zeitschleifen gibt es ja viele und auch, und wenn ihr was Kürzeres braucht, wenn ihr keine ganze Serie braucht, über Christopher Nolan Filme kann man sich ja auch streiten, aber ich finde ja Memento immer noch super.
Ja.
So ein Film, wo man am Ende sagt, so, und jetzt gucke ich direkt nochmal von vorne.
Ja, genau. Das stimmt.
Weil der Typ hat so, ich glaube, das Kurzzeitgedächtnis ist irgendwie.
Ist das der mit Jake Gyllenhaal?
Weg. Nee, das ist das mit, ach, jetzt habe ich den Hauptdarsteller vergessen. Guy Pierce.
Ah, okay.
Das ist auf jeden Fall super. Der ist Privatdetektiv, ist halt blöd, wenn man dauernd vergisst, was man so vorm ins Bett gehen gemacht hat und so. Und deshalb macht er immer Fotos. Es gibt auch, glaube ich, Tätowierungen oder er schreibt sich immer Sachen auf, damit er halt noch weiß, was da war. Ist halt blöd. So ähnlich wie ich. Wahrscheinlich würde ich das auch irgendwie, also in dem Moment meine ich, es ist total logisch.
Ja.
Und nachher finde ich so Zettel und denke, das ist aber kryptisch jetzt. Ja. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Genau. Also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Film.
Sehr schön.
Zum Thema, was, wie, zurück und vor.
Genau. Und dann erklärt sich auch unsere Zeitschleife ziemlich gut, der wir jedes Mal stecken, wenn wir aufnehmen. Nein, aber wir haben euch heute was mitgebracht. Wir haben uns nämlich entschieden, auch einen Fall zu machen. Es ist irgendwie André Marx, ja.
Mhm.
Ja, ist ja, glaube ich, jetzt unser... Dritter, vierter dieses Jahr? Ich meine, wir sind im Januar gestartet und...
Nach den Angst hatten wir, der geheime Schlüssel hatten wir und der Puppenmacher.
Genau.
Ja, dann ist das jetzt unser vierter. Wenn ihr noch mehr zu Marx wissen wollt, wir beten das jetzt halt nicht wieder. Also dann macht es doch, guckt da in die Vita und zum Hintergrund erfahrt ihr was in den anderen Podcast-Folgen.
Ganz genau. Aber zu Das Auge des Drachen, der ist von 2003, ist auch schon wieder 21 Jahre her, war ich auch ziemlich erschrocken, ehrlich gesagt. Und ist im gleichen Jahr rausgekommen wie der zweite Fall von André Marx in dem Jahr Villa der Toten. Mhm. Muss ich auch ziemlich geil, finde ich gerade ziemlich lustig, dass wir das jetzt im Oktober aufnehmen, wo Recherchen und Archiv das mal als Oktober-Halloween-Folge hatten. Finde ich irgendwie cool.
Also Querverweis, wenn ihr noch so eine November-Folge braucht, dann hört euch von denen mal Villa der Toten an, das ist super.
Ja, genau und ja.
Nö. Und beim Buch war es so, da war davor die Höhle des Grauens und danach die Schlucht der Dämonen. Fragt mich nicht, worum es da geht, weil das sind wieder die Sachen, mit denen ich
Probleme habe. Ja, bei der Höhle des Grauens ja schon, das haben wir ja auch schon besprochen.
Das haben wir ja schon selber gemacht, aber trotzdem, ich habe doch immer diesen Dreiklang ja, mit auch Schlucht der Dämonen.
Genau, also da habe ich auch keine Ahnung, aber das ist, war das nicht das, wo die, ach egal, siehst du, redet man es wieder Kopf und Kragen, weiß ich auch gerade
nicht. Ist das nicht das mit dem Zwerg, wo die mit dem Käfer irgendwie am Strand zelten? Die ist total gut. Vielleicht sollten wir die auch mal machen, weil ich weiß immer nie, und wenn ich die dann höre, ist die total gut. Ich verwechsel sie aber manchmal mit dem, wo sie das Pferd suchen.
Ja, genau, und die mag ich nicht, genau.
Nee, die wo ich immer, dann mache ich die an und denke, oh,
die das ist schon wieder, ja. Nee, aber die andere, die finde ich gut. Also müssen wir mal nochmal genau reinforschen, welche wir davon, die gute nehmen wir dann.
Genau. Und dann muss ich die nehmen, wo ich immer eingeschlafen bin, wo ich mich, wie gesagt, immer am Anfang daran erinnern kann, dass sie einen kleinen Jungen treffen und am Strand zelten wollen mit dem Käfer. Und der Junge erzählt irgendwie komische Sachen und die bringen ihn dann nach Hause, so ein Timmy-Typ. Und aber das hintere Drittel, wenn man das, also da
geht's richtig ab.
Und ich meine, da geht's richtig ab. Und da auf die Frage, was macht eigentlich Bob so, da hat Bob richtig zu tun.
Ja. Ja, doch, dann müssen wir
die. Also, wenn es die ist, so für den Hinterkopf.
Ja, wir kriegen das
oder
mal
hört
raus.
Euch die doch mal an. Die
genau.
Also, ihr müsst die nehmen, die ohne Pferd ist.
Ja. Was ist denn mit dieser. Nee, nicht Blondie, das ist ja wieder Ritt, hier riskanter Ritt
gewesen. Nee, das ist der Esel, das ist aber der das Esel, ist auch.
Genau, das mit dem Pferd, ach, das fand ich doof. Ja, genau. Nein, wir haben uns kein Pferd rausgesucht, sondern Drachen. Und das ist auch. Man kommt ja auch total durcheinander, weil ich habe dann ganz oft immer im Auge des Drachen gesagt. Das heißt ja das Auge des Drachen, weil es gibt dann noch im Bann des Drachen und es gibt noch im Auge des Sturms. Also, das ist alles so ein bisschen.
Ihr merkt schon, es ist wie so. Eigentlich packen die alles immer nur in so eine Trommel und ziehen sich so Einzelteile genau. raus.
Warte mal,
und
das Auge. Ah, das Drachen, nein. Mhm. Obwohl, ich glaube, ich habe sogar mal, war das in dem Interview auch, was Recherchen und Archiv veröffentlicht haben, wo der André Marx veröffentlicht wurde, der dann teilweise auch gesagt hat, dass der Titel gar nicht, dass sie den Titel gar nicht bestimmen, die Autoren teilweise.
Du, das glaube ich, weiß ich nicht, ob es das ist, könnte sein, ist aber ganz spannend, weil, da. Ach übrigens, ich gebe euch noch was mit auf den Weg, am 24. November 2024 ist ein Sonntag, 13.05 Uhr bis 14 Uhr abends in der Wiederholung, 20.05 Uhr bis 21 Uhr auf WDR5 läuft mein einstündiges Feature, es geht um Klöster mit dem Titel Ora et Labora, Wirtschaftsunternehmen Kloster. So, ihr werdet mich nicht hören, ich bin die Autorin, aber ich werde genannt und es ist halt alles aus meinem Kopf und aus meiner Recherche und aus meinen Interviews entstanden und ich habe es halt geschrieben. Da gibt es dann aber professionelle Sprecher, die da zum Einsatz kommen und natürlich die Interviewpartner. Also, da kann ich hier an der Stelle nochmal ganz frech nochmal hinweisen, ja, dass ihr euch das doch, ich würde mich freuen, wenn ihr euch das anhört. Und da war es auch so, wir hatten halt so einen Arbeitstitel und dann war ich mit dem Arbeitstitel aber nicht so richtig zufrieden und dann habe ich nochmal irgendwie 5 andere Titel vorgeschlagen und so. Und das, also es wird nicht über meinen Kopf hinweg entschieden. Ich habe da schon, also ich entscheide das schon selber, aber also das ist nicht eindeutig mit den Titeln. Weil Titel müssen auch, da gibt es halt auch Vorgaben. Mhm. Die müssen zum Beispiel in so eine Zeile passen im Internet. Ja. Also die dürfen jetzt nicht, wer weiß wie, umfangreich sein. Oder die müssen schon eingängig sein. Das muss schon, also wenn ich nur den Titel habe, dann muss es schon so sein, dass man da drauf anspringt.
Ja.
Und also unser Arbeitstitel war ursprünglich Geschäfte hinter Klostermauern. Ist natürlich ein totaler Hinhörer. Mhm. Ich hatte aber so ein komisches Gefühl, als wenn das so, das klang so mafiös.
Ja, so ein bisschen
hatte ich plötzlich so das Gefühl. Also es klang so ein bisschen, als wäre da nicht alles ganz koscher. Und dann würde ich denen ja was unterstellen, was gar nicht den Tatsachen entspricht. Aber es ist natürlich ein Hinhören.
Ja, auf alle Fälle. Es hätte auf jeden Fall gecatcht, weil man wirklich denkt so, oh, was ist da los?
Ja, ich hatte auch mal so Varianten wie Mönche und Moneten, wie Klöster Geld verdienen. Also auch das wäre zum Beispiel was, das wäre auch gegangen. Oder reiches Kloster, armes Kloster. So, also da gibt es alles Mögliche. Aber dann war ich so mit ein bisschen Latein, wo ich dachte, ach komm,
ja, das ist das mega, geht. Das ist gut, ja.
Und es ist gut, es passt so in so eine Zeile. Und dieses Ora et Labora, also bete und arbeite,
ja, schön.
Das kann man schon.
Das ist gut, ja, richtig, richtig gut. Also ich bin gespannt. Höre ich auf alle Fälle
aber um nochmal, also das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Romantitel oder so, aber auch da, also Titel sind halt wichtig.
Ja.
Und manchmal muss man da auch vielleicht mal so eine Kröte schlucken. So.
Ja, das stimmt. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Titel, finde ich. Ne? Also das Auge des Drachen finde ich schon sehr catchy. Ne? Und wenn man dann sich das Cover noch mit dazu anguckt, finde ich es auch richtig
geil. Und es passt halt auch zum Inhalt. Also es ist jetzt nicht so, dass uns der Titel, wer weiß wohin, führt, worum es nachher gar nicht geht.
Genau, und dann haben wir ja auf dem Cover, gell, auch richtig schön, ich mag auch die Farben, gell. Du hast ja diese Steine, die so ein bisschen grün-gelb angemalt sind, toll, in verschiedenen Größen, ja, und dann dieses tolle Drachenauge, also das sieht wirklich, ja, wie von einem Drachen, ne, also richtig cool gemacht, ne? Also gerade
ja, wir haben so eine schwarze Schlitzpupille, genau, ne? Das kennen wir halt von Drachen, vielleicht auch von Katzen.
Von Schlangen, ne? Oder so ein bisschen.
Von Schlangen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es bei Schlangen und bei Drachen, ich glaube, da bleibt es immer Schlitz. Bei Katzen ist es ja so, dass die können das je nach Lichtverhältnissen auf und einstellen. Und Schafe haben natürlich auch dauerhaft so eine komische Schlitzpupille, aber die sind vielleicht eher so oval.
Ja, genau, die sind nicht ganz so, schlitzig.
Nee, aber also ich muss auf jeden Fall sagen, sehr, sehr schönes Auge, mag ich sehr. Und ich kann noch kurz, weil dich das ja immer interessiert.
Ja, bitte, unbedingt. Von Silvia Christoph übrigens, das Cover.
Von Silvia Christoph und auch sehr ikonisch. Ja, von daher, ich also auch. Also liebes Thalia-Team, wenn ihr nochmal Motive sucht, das würde ich als Socke sofort nehmen. Ach ja, jetzt.
Ja, Katrin blättert jetzt gerade ganz intensiv wieder in den geheimen Bildern. Super. Ach ja, genau neben der Höhle des Grauens, ja.
Kannst du
es? Ja, ich sehe es, jawohl. Aha, also das, oben sind so ein bisschen so Schwarz-Weiß-Studien, gell, so. Und auf dem mittleren so ein bisschen die Steine so ein bisschen schneckiger, ne, gemalt. Finde ich eigentlich auch ziemlich cool.
Sieht so das ist so ein bisschen, wie das Kunstwerk nachher auch aussehen sollte, eigentlich.
Aber das andere erkenne ich nicht so gut, was da.
Okay, ich halte es näher ran. Guck mal, das sind Füße von einem Vogel.
Ja, jetzt sehe ich.
Und darunter ist so ein Steinkreis.
Ja, geil.
Und im Hintergrund sind Bäume und ein Mond. Also da ist relativ viel drauf.
Ja, wäre mir fast zu viel.
Davon, finde ich auch. Ja. Und dann haben sie sich halt wirklich dafür entschieden. Mega. Und zwar hat sich Silvia Christoph selber von den bunt gemalten Steinen entfernt. Und ist auch gar nicht so gelb geblieben, sondern sie hat sich so für monochrome grüne Steine oder Schuppen entschieden. Ja, aber ich finde auch, das reicht völlig. Ja. Also man muss, finde ich, auch diesen Steinkreis, wie dieses Kunstwerk nachher aussieht, man muss es ja nicht eins zu eins übertragen.
Ja,
deshalb finde ich die Fassung mega. Also es sieht so ein bisschen aus, als wäre es wirklich ein Drachen und als würde der sich so hinter grünen Steinen verstecken.
Genau, also ich finde es auch mega, mega cool gemacht, weil man immer, also klar, gibt keine Drachen, gell, und so, und klar, wir sind ein 3-Fragezeichen-Universum, aber trotzdem sind so dieses, wo man dann so denkt, oh, das wäre geil, ne, also was kommt jetzt für ein Fall, ne, also geht es jetzt wirklich wieder einen scheinbaren Drachen, der sein Unwesen treibt, ne, so, der sich da irgendwie verstecken muss oder letztendlich macht es total neugierig. Und man weiß überhaupt nicht, was einen erwartet. Also es könnte jetzt in so viele verschiedene Richtungen gehen. Ja.
Und der letzte Drache ist ja auch schon ein bisschen her.
Richtig.
Also, oh Gott, jetzt bin ich nicht wirklich so firm. Aber naja, der unheimliche Drache.
Der ist sehr lange her, ja. Also der ist also im Vergleich sehr lange her. Und unser herrlicher im Bann des Drachen, der kommt erst danach.
Mhm. Also so alle 100 Folgen hat man mal einen Drachen.
Sage ich jetzt einfach mal so ganz famos, aber ich glaube.
Und Martin oder wer auch immer zu unserer Blase, Bubble und was auch gehört, kann uns gerne eines Besseren belehren, wenn es noch. Doch, es gibt noch den auf der Vase.
Oh ja, aber der ist ja auch noch später, oder?
Der ist um die 120 rum. Ich glaube, in den 120er Folgen müsste der sein. Aber der ist ja so sehr asiatisch.
Die 191, ne? Die 191 ja auch.
Also nicht in jeder 10er-Dekade kommt ein Drachen vor.
Ja, nee, das finde ich auch ganz gut, ne? Weil wenn das dann doch so inflationär wäre, fände ich es dann auch nicht mehr so cool. Aber da, also das hätte ich mir auf jeden Fall.
Nein, man muss die Drachen wohl dosieren.
Ja, aber man sieht das, man hört das, also man hört den Titel, man sieht das Cover und dann will man es haben. Also es ist tatsächlich irgendwie catchy.
So, und dann können wir catchy jetzt schon nach locker 40 Minuten, gehen wir doch mal ins Buch.
Ja, sehr schön. Und dann muss ich natürlich immer wieder, ich bin ja so ein Kapiteltitel-Heini, ja, da gucke ich ja mal als erstes rein, nachdem ich mir den Klappentext angeguckt habe. Und finde auch ziemlich cool, weil es wieder so kurze Überschriften sind, ne? Und da gibt es auch wieder so ein paar, wo ich denke, die hätten mich dann auch gleich sofort angesprochen, das auch zu kaufen. Genau.
Und auch Gesundheit. Ach, übrigens, da müssen wir dazu sagen.
Entschuldigung. bin fertig.
Da hören wir übrigens, seid überhaupt froh, dass ihr, genau, trink du mal in Ruhe, ich erkläre das mal kurz. Dass wir, dass ihr diese Folge überhaupt hören könnt, ist auch eigentlich ein medizinisches Wunder, weil vor 2 Tagen klang die Jenny nämlich noch wie jemand völlig anderes.
Ja, ich hatte eine richtig, richtig krasse sexy Voice. Die hätte ich euch auch, nein, eigentlich ungerne hören lassen, weil sie hätte ich gar nicht so lange ausgehalten, aber es
doch
war krass.
Das ist es nämlich, ja. Und deshalb hatten wir uns eigentlich schon so, andere Varianten für heute überlegt, aber sie ist zurück.
Ja, ich gebe mir Mühe. Ich weiß nicht, wie lange
also
es durchhält.
Also von daher viel trinken.
Genau, ich habe mir hier richtig schön viel Wasser hingestellt. Damit ich, also ab und zu, wenn dann mal so ein Hustanfall kommt, seht es mir nach. Ich versuche mich dann vom Mikro wegzudrehen. Nein, genau. Aber nur die Harten kommen in den Garten, gell? Und wir steigen ein in den Luftangriff, oder?
Wir steigen ein und gehen wandern. Und also ich mag den Einstieg eigentlich, denn Justus wandert und beantwortet Fragen eines Interviewers. Und ich finde, das ist ein sehr geschickter Einstieg,
ja.
Denn die 3 Fragezeichen werden vorgestellt, was ja klassisch für so ein erstes Kapitel ist, aber aus so einer anderen Perspektive. Und Justus so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und das relativ schnell so ein Fahrwasser annimmt, wo ich denke, da ist er aber ein bisschen fies und egoistisch und da kommen die anderen aber nicht so gut weg. Dann überlege ich, was ist denn das? Ist das jetzt ein Traum oder
ja,
so?
Ja, genau, das habe ich auch gedacht.
Und der Interviewer schlägt sich dann auch auf Peters Seite, weil Peter lässt da gar nicht gut dastehen, also in seinen Antworten. Und dann ist es aber so, dass sich das Mikro plötzlich als Stock erweist und der Interviewer ist Peter und Justus hat nur Spaß gemacht.
Genau, der hat den richtig schön hops genommen, aber echt total niedlich, ne, dass er da mit ihm das Interview führt und wir lernen die 3 Fragezeichen kennen. Und dann ist es tatsächlich so, dass natürlich Justus dann genau weiß, welche Knöpfe er drücken muss, damit Peter an die Decke geht, sage ich mal, gell, oder wo er ihn genau ärgern kann. Da sie ja gerade sowieso unterwegs sind, beim Wandern mündet das Ganze dann in einer Schlammschlacht. Also es ist ja tatsächlich
ja,
so,
geil.
Dass dann, das finde ich auch mega, ne? Also dann Peter irgendwann anfängt, den Justus mit Schlamm zu beschmeißen und dann Bob, der noch versucht, ein bisschen zu vermitteln, aber dann trotzdem volle Breitseite kriegt und so. Und sie sich dann so wirklich, wie man es kennt, ne, wenn du einmal so drin bist, im Schlamm beschmeißen, da gibt es dann auch kein Halten mehr, ne? Also die müssen ja ausgesehen haben wie die Erdferkel hoch 80, gell?
Ja. Und das gefällt mir total gut. Das gibt es leider im Hörspiel nicht. Das ist ohne Interview und ohne Schlammschlacht. Das ist schade. Aber im Hörspiel ist das super. Und dann setzen sie sich hin und machen Picknick. Das ist auch total schön. Und Peter dankt dem Universum, dass gerade nichts passiert. Und ich denke,
du müsstest so langsam wissen.
Wer es beschreit, hat Pech gehabt. Ne? denn es kommt sofort ein Schrei.
Und der ist im Hörspiel richtig gut. Ne? Also da hörst du wirklich,
das ist super.
Das ist mega, mega von den Mädchen gemacht, ja.
Aber auch vorher so eine schöne Atmo, du hörst irgendwie Bienensummen und also du hörst wirklich diesen Wald- und Wiesencharakter und dass sie da so in der Sonne liegen und faul sind und dann kommt dieser Schrei und noch so eine Vogelstimme.
Ja.
Ja, und sie finden ein kleines schreiendes Mädchen, das verletzt ist und sagt, es wurde von einem Drachen angegriffen.
Mhm.
Also ich muss ja sagen, das ist für ein erstes Kapitel mega stark. Und ich finde, einen besseren Einstieg kann es fast nicht geben. Also es ist, ja.
Doch, finde ich auch super. Es ist halt wirklich mal was anderes. Und wir erfahren halt diesmal nicht über einen Erzähler sozusagen, ne, wer die 3 Fragezeichen sind und wo die so wohnen und was da so ist, sondern Justus erzählt das, ne, so im Sinne des Interviews und so. Das finde ich halt auch mega cool. Ist halt auch mal was ganz anderes. Und dann natürlich wieder typisch, ne, Peter freut sich auf eine erholsame Auszeit und dann denkst du,
Scheiße, Drache.
So, und das Geile ist ja, jetzt sind wir ja dann gleich im 2. Kapitel, was von Drachen und Trollen heißt. Und man sich natürlich immer gefragt hat, warum sagt Emily, seid ihr Trolle? Und dann ist ja Justus auch so empört im Hörspiel, hä, wieso, was? Aber wenn man jetzt weiß, die sehen hier aus wie die super beschlammten
Schlampen?
Schlammmonster. Schlammmonster. Da braucht man sich dann echt nicht wundern, ne? So, und dann ist natürlich erstmal der Hingucker oder Hinhörer, sie wurde von einem Drachen angegriffen. Na gut, ich meine, es ist ein 6-jähriges Mädchen, so um 6, 7 Jahre alt, gell? So Fantasie und so, aber sie sind da schon erstmal auch hellhörig und sagen, okay, sie hat ja auch Kratzer an den Armen und im Gesicht und so, also
verletzt.
Es muss ja wirklich richtig auf die abgegangen sein, ne, das Vieh. Und sie wollen ihr natürlich erstmal helfen, gell? Und auf dem Weg zu ihr nach Hause kommen sie dann.
Ah, stopp.
Bin ich schon zu weit?
Nein, aber ich habe hier noch Recherche. Nachdem ich ja letztens mich selber in meiner Irre gekränkt habe, indem ich nicht alles komplett recherchiert habe und das mit den Spiegeln so schmählich vergessen habe, habe ich diesmal gedacht, so, jetzt kriegen wir noch eine Drachen- und eine Troll-Recherche. So. Und das mit den Drachen hat sich als sehr umfangreich erwiesen, deshalb kriegt ihr das jetzt volle Breitseite, bevor wir gleich die Emily verarzten. Also es gibt erstmal, wir müssen erstmal unterscheiden. Also es gibt, wir haben einmal den Drachen, passt ja auch gerade zur Zeit, und wir meinen nicht dieses windbetriebene Spiel- und Sportgerät, so, was man jetzt steigen lassen kann oder auch nicht. Ich habe es letztes Wochenende versucht, war aber zu wenig Wind, ging nicht. Und also der Drache, den wir jetzt hier in dieser Episode meinen, ist halt der Sammelbegriff für diverse Wesen verschiedenster Völker. Also es gibt wirklich Drachen rund um den Erdball. Das sind meist so Schlangen oder wenigstens so reptilienartige Wesen. Manchmal haben die auch Merkmale von Säugetieren und Vögeln. Also da ist so alles dabei. Wir haben 4 bis 6 Beine, langer Schwanz, Flügel, Speitfeuer, Sinnbild des Chaos, menschenfressendes Ungeheuer. Das ist so im orientalischen und westlichen Raum. Während im ostasiatischen Raum das mehr so ein Symbol für Regen, als Regenbringer und als Glücksbringer auch fungiert, auch Symbol der Fruchtbarkeit und auch der kaiserlichen Macht. Was wir jetzt meinen, sind aber so mehr so die westliche Variante mit ich spucke Feuer und bin Herrscher des Chaos. Und von Tieren ist da auch so ziemlich alles drin. Schlange, Krokodil, Adler, Panther, Wolf. Manchmal hat das Viech auch mehrere Köpfe. 3 bis 7 gibt es da durchaus mal. Flügel von Fledermäusen, so schön ledrig. Gespaltene Zunge von einer Schlange. Scharfer Blick und giftiger Atem. Da ist auch wieder die Nähe zum Basilisken. Wenn wir uns an Harry Potter erinnern zum Beispiel, und der Basilisk ist ja insofern auch ein spannendes Wesen, das ist ja aus einem Hahnenei geschlüpft. Und im asiatischen Bereich ist da auch Kamel mit drin, das hat Hirschhörner oder die Ohren von einer Kuh, der Hinterleib kann auch mal eine Muschel sein, Fischschuppen, Hasenaugen, Tigertatzen. Und was ich spannend fand bei der Recherche, in seiner klassischen Form ist in diesem Wesen jedes der 4 Elemente mit drin. Also das kann fliegen, es kann schwimmen, es kriecht und es speit Feuer. Und ganz wichtig, immer der Drachenkampf kommt auch so ziemlich in jeder Heldensage von jedem Volk und aus jedem Kulturkreis mal vor. Immer so gut gegen böse. Und der Drachenhort, ganz wichtig, wir erinnern uns an den kleinen Hobbit, da sitzt ja Smaug, der Drache, ne, auf ganz viel Gold. Dasselbe haben wir auch, da kommt es vielleicht ursprünglich her, bei den Nibelungen mit Siegfried, der ja den Drachen besiegt hat. Aber auch in den nordischen Sagen kommt das vor, da gibt es halt Fafnir, der wird in einen Lindwurm verwandelt, weil er vorher seinen Vater umgebracht hat. Und das hat sich halt in der ganzen Welt verbreitet und es ist natürlich auch in der Bibel. Da haben wir halt den Leviathan, in der Offenbarung des Johannes zum Beispiel kämpft auch der Erzengel Michael gegen einen Schlangendrachen und das ist so da das personifizierte Böse. Wir haben es bei den Griechen, bei den Römern, bei den Wikingern und auch in der Alchemie ist es sehr, sehr spannend. Also es ist so der Ausgangsstoff für den Stein der Weisen. Also da könnt ihr bei Harry Potter nochmal gucken im ersten Teil oder Aragorn, da wird es auch nochmal beschrieben, aber auch da ist es halt gut geklaut, wo ich dachte, was haben die da für eine tolle Idee gehabt? Nee, alles nur geklaut. Also es ist in zig Sagen, es ist in Märchen drin und ganz spannend, diese ganze Geschichte hat im 19. Jahrhundert ja nochmal eine komplett neuen Drive bekommen, denn dieser Drachenmythos bekommt eine neue Facette, weil plötzlich entdecken die halt Dinosaurier. Und da denkt man, ach ja, vielleicht kommt es daher. Und wenn wir uns die Fantasy Blase angucken, da also kein Fantasy ohne Drachen. Ja. Wir haben den Smaug, wir haben Dungeons and Dragons, wir haben den freundlichen Drachen halt zum Beispiel bei Eragon oder der Elliot, das Schmunzelmonster oder Drachenzähne leicht gemacht, ist total schön mit ohne Zahn, der übrigens aussieht wie meine Katze. Ja. Also Fluse ist auf jeden Fall da Vorreiter gewesen. für die Kinder haben wir noch Grisou, der Drache, der unbedingt Feuerwehrmann werden wollte oder Tabaluga von Peter Maffay. Und letztendlich unsere ganze Popkultur wird halt durch Drachen bestimmt, durch den Herr der Ringe, Game of Thrones. Also wir lieben Drachen.
Ja, kann ich so unterschreiben.
Habe ich noch irgendeinen Drachen vergessen? Ich
jetzt keinen, der jetzt irgendwie... Ja, nee.
Dann mache ich direkt, wo wir gerade schon dabei sind, mache ich gleich noch, das ist auch ein bisschen weniger. Zu den Trollen habe ich ein bisschen weniger gefunden. Aber dann haben wir es halt einmal durch. So, das sind sehr unberechenbare Fabelwesen der nordischen Mythologie, die so die Naturkräfte verkörpern. Meist sind sie hässlich und zwergenhaft, aber haben sehr, sehr große Nasen, sind insgesamt meistens auch relativ groß, haben interessanterweise nur 4 Finger pro Hand. Und in Norwegen sind sie sehr beliebt zum Beispiel, also nach der nordischen Mythologie hausen die Riesen und die Trolle in Utgard, die Menschen sind in Midgard und die Asen, also die Götter, sind in Asgard. Mhm. Ja, schön, hat da jeder so seinen eigenen Bereich. Und auch in Schweden sind die ganz wichtig für die Folklore. Und da haben Trolle übrigens auch 2 Geschlechter, es gibt also auch Mädels. Und sie leben im Wald. Und der Mythos hält sich sehr lange, dass Trolle zum Beispiel kleine Kinder stehlen und stattdessen, also anstelle des Menschenkindes, ihr eigenes Kind ins Bettchen legen. Da haben wir nämlich dann den Wechselbalg. Also wenn ihr meint, ihr habt kleine Trolle zu Hause, ja, kann schon sein. Und was sehr süß ist, die Skandinavier bauen auch gerne in ihren Vorgärten den kleinen, flinken, hilfreichen Trollen, sowas gibt es da halt auch, so Miniaturhäuschen, die dem eigenen Haus sehr ähnlich sehen. Das finde ich süß, das will ich, glaube ich, auch.
Ja, ne? Das ist toll.
Und in Island auch sehr beliebt und also in jedem Souvenirladen kriegt man irgendwas mit Trollen. Auch in Kinderbüchern sind die und auch da sind sie im Vorgarten zum Beispiel als kleine Figuren und wir haben halt nur so komische
Kratzwerge. Ja, schwierig.
Also da hätte ich ja lieber so einen lustigen Troll. Und in der Literatur zum Beispiel, im Drama Peer Gynt kommen Trolle vor von Ibsen, im Hobbit. Die Mummins letztendlich sind ja auch kleine Trolle. Mhm. Von der Tove Jansson und es gibt halt auch den boshaften Stollentroll von Walter Mörs in Zamonien. Und in Deutschland gibt es zum Beispiel auch Märchen über Brückentrolle, die nehmen dann halt Zoll oder kleine Gefälligkeiten. Mhm. Und ich liebe ja auch die Trolle bei Terry Pratchett in der Scheibenwelt. Da gelten die eigentlich als sehr dumm. Und es gibt ein Buch, das ist super. Da wird nämlich erklärt, dass die Spezies auf Silizium basiert. Und die haben zum Beispiel Zähne aus Diamanten. Und bei Kälte werden die aber schlau.
Ach krass.
Und das ist super. Ja, also es gibt ein Abenteuer, da landet ein Troll in so einer Kühlkammer und mutiert innerhalb kürzester Zeit zu dem fast dem besten Mathematiker der Welt, obwohl der beste Mathematiker der Welt eigentlich ein Kamel ist, aber das ist eine andere Episode. Aber auf jeden Fall wird der für kurze Zeit total schlau, weil es halt kalt ist. Als sie da wieder rauskommen, ist er wieder so ein bisschen tump und schlicht wie am Anfang. Und es gibt halt auch Kinofilme. Also der letzte, der ganz bekannt war und relativ erfolgreich war Troll.
Troll, ja.
Und das ist halt ein Katastrophenfilm. Da erwacht nämlich wirklich irgendwo in Skandinavien oder Island oder so, erwacht dann halt so ein Riesenwesen. Muss ich nochmal gucken, habe ich nur die erste Hälfte gesehen, der Rest, da bin ich wieder eingeschlafen. Aber zum Thema Troll kann man sich auf jeden Fall noch
vorstellen. Aber es ist auch so witzig, dass es so gleichermaßen, wenn ich an einen Troll denke, einmal wirklich an so einen Riesentroll, ne, wie bei Harry Potter, wo die wirklich so total dumm sind, ne, so, also wirklich da sehr, sehr dumm dargestellt werden, ne. Und dann aber auch wieder die Trolle, die wirklich klein sind, ne, aber auch mit ihren dicken Nasen, wie die Steintrolle bei hier der Eiskönigin zum Beispiel, ja, wo die da im Wald leben zum Beispiel. Also, dass das so beides miteinander vereint, ne, einmal diese großen, wirklich hier ein bisschen tump dargestellten und dann einmal diese kleinen, weisen Waldwesen, die wirklich da diese Naturkräfte da beherrschen und in die Zukunft blicken können und sowas, ne. Sehr, sehr spannende Wesen.
Ja, also... Mehr Trolle. Wir brauchen mehr Trolle und weniger gar nichts.
Und dann ist Justus so empört. Was? Trolle? Ich sage, sei doch froh, du Weiser.
Stimmt, er wusste gar nicht Bescheid, aber er hat es eher als...
Er hat es als Beleidigung aufgefasst, glaube ich, oder?
Er hat es als Beleidigung aufgefasst, während Emily, glaube ich, also ich glaube, die hat keine Wertung.
Nee, überhaupt
ich
find, nicht. Ich glaub, die Trolle? Die
war eigentlich so Trolle wahrscheinlich toll.
Ja, auf jeden Fall, ja. Aber er ist auch sehr...
Okay, jetzt darfst du sie aber verarzten. Jetzt habe ich genug hier.
Na, ich nicht, sondern das macht der Dr. Wakefield tatsächlich, weil wir lernen eine neue Person kennen im Buch. Weil die kommen an einem Haus vorbei, da sitzt ein Mann da auf der Veranda und der kennt die Emily auch und ist auch zufällig ein Doktor und verarztet sie da nach allen Regeln der Kunst. Und als sie dann fertig sind, bringen sie dann die Emily nach Hause und die Mutter ist erstmal not amused. Weil wenn man sich so vorstellt, so drei Jugendliche kommen da mit der Tochter, die gerade schon lange weg war, dann sieht die auch so zugerichtet aus. Und dann kommen die da so schlammbeschmiert.
Halt, die haben sich zwar, die durften sich halt sauber machen. Also der Arzt hat ihnen noch irgendwie einen Eimer Wasser und drei Lappen dahingestellt, um so ein bisschen sauberer zu werden. Aber das hat nicht so wirklich funktioniert. Und ja, im Buch ist die Mutter von Emily sehr misstrauisch. Was übrigens, während sie noch nach Hause gehen, ist die aber schon wieder guter Dinge. Die hat ja auch noch einen Lutscher vom Doktor gekriegt und so und erzählt und quasselt die ganze Zeit von Eichhörnchen und Einhörnern und Elfen und Gnomen. Also die hat die ganze Palette drauf. Und ach so, sie kommen übrigens auch noch an Kunst vorbei, die im Wald nahe Rocky Beach noch da mitten im Wald steht. Und zwar kommen sie am Auge des Drachen vorbei. Da sehen sie auch
stimmt,
so
die laufen ja schon, die laufen ja schon vorbei, aber sie sehen ja da diese gelben angemalten Steine.
Genau. Und Emily erzählt, ja, die kennt auch die Geschichte, das sei nämlich ein böser Zauberer gewesen. Es sei ein Drache gewesen, der wurde von einem Zauberer versteinert. Auch eigentlich eine schöne Hintergrundgeschichte dazu. Und das ist ganz süß, die Emily schließt nämlich daraus, dass der Drache, der sie angegriffen hat, wohl noch ein Baby gewesen sein muss, weil der war ja klein. Und wenn sie halt sieht, bei diesem Kunstwerk, da liegen halt riesige Steine. Und wenn das nur das Auge ist von dem Drachen, muss der Rest von dem Drachen ja dementsprechend überdimensional gewesen sein. Also die ist mit ihren 6 Jahren und ihrer großen Fantasie aber auch sehr, sehr clever und schlagfertig und zieht gute Schlüsse.
Ja,
finde ich.
Ja, auf jeden das Fall. Also das ist schön. Auch ein ganz tolles Kind und die sind ja auch sehr fasziniert von ihr. Ne? Also quasi redet und redet und redet, ne? Und aber dann, was sie redet, ist ja erstmal total fantastisch, ne? Also wirklich nach allen Regeln der Kunst und was sie alles sieht und ne, und da muss man ja erstmal an wirklich eine ganz, ganz, ganz blühende Fantasie denken.
Und das ist auch im Hörspiel schön gemacht, finde ich. Also so, das ist auch das auch mit der Musik und mit der Atmo. Das ist wirklich schön auch inszeniert, wie die da so durch den Wald laufen und die erzählt von der Elfenkönigin und so. Das ist richtig, richtig schön.
Genau.
Und dann kommen wir so auf den Boden der Tatsachen zurück, als wir dann bei Mama zu Hause sind und die sagt, ich rufe die Polizei.
Genau, also es kann ja wohl nicht sein. Ihr habt meine Tochter angegriffen und was ist hier mit euch? Ne? Also die ist da erstmal wirklich richtig auf Krawall gebürstet. Und die Jungs bekommen aber die Gelegenheit, das alles noch zu erklären. Und Justus gibt auch dann direkt auch schon eigentlich die Karte hin, weil sie nämlich ganz, natürlich ist er sehr davon fasziniert von dieser Drachengeschichte und möchte natürlich herausfinden, weil für Justus ist natürlich klar, dass das kein Drache war, der sie angegriffen hat, ne? Aber herauszufinden, was denn dieser Drache letztendlich war und was sich für ein Wesen da im Wald rumtreibt und da Kinder angreift, ne?
Genau, und deshalb ist die Mutter dann auch relativ besänftigt und merkt, okay, die wollten ihrer Tochter nur helfen. Und ich denke mir, ey, die lässt ihre 6-Jährige allein in den Wald laufen.
Ja, was hat sie erwartet?
Das ist jetzt 20 Jahre her, aber irgendwie denke ich,
schwierig.
Gut, aber vielleicht kann man die auch nicht halten. Die ist ja, ne, die hat ja so ihren eigenen Kopf, die Emily. Aber sie ist dann auf jeden Fall schon mal unsere Auftraggeberin. Ein bisschen hat sie mich dann erinnert an die Tina aus dem Tanzen
ja,
und Häuschen.
Ja, stimmt.
Ist auch ein ähnliches Stimmkaliber, obwohl sie mich jetzt nicht, also sie hat jetzt nicht ganz so ein Nervpotenzial, obwohl mich hat auch Tina nie wirklich genervt, aber da gibt es ja andere.
Aber ist es nicht die, wo die gesagt hat, es ist da hoch auf den Baum geflogen, die Tina mit den Kasten?
Ja!
Aber das ist ja die hochgepitzte Stimme von Heike Tine Körting gewesen. Das war ja gar kein Kind.
Eigentlich möchte ich das ja auch aus meinem Kopf. Ja. Also ich fand Tina immer ganz okay und Tina kommt ja auch nicht wirklich oft vor oder lange vor.
Ja.
Aber es gibt ja sehr viele Menschen, die finden Tina nicht erträglich.
Ja. Aber das war ja dann wenigstens eine, die wirklich ein Kind war und die gesprochen hat wenigstens. Ja. Und keine erwachsene Frau, die man halt, wo man die Stimme hochpitchen musste.
Nein, das wäre wahrscheinlich bei dem Redeanteil auch gar nicht gegangen. Nee, also das schwierig. Ging bei der Tina, die wirklich, glaube ich, nur 3 Sätze hat oder so. Dann ging das mal. Richtig. Oder nachher erzählen darf, was das Puppenbett für ein Puppenbett war.
Ja,
und
genau.
Dass das doch ein Koffer war. Und na, ein Bett eben.
Nee, genau. Nee, das ist die Madeleine Weingart, habe ich gelesen. Ne? Die macht das gut. Ne? Also,
ja, ich finde auch,
dass
sie
das überlegt, die wird ja da damals auch so um die 6 Jahre alt gewesen sein oder so. Oder vielleicht
meinst
ein bisschen
du?
Älter.
Ich konnte nicht rausfinden, wie alt Madeleine Weingart ist oder war. Ich glaube schon, dass die ein bisschen älter war.
Ja,
weil auch die muss ja lesen können.
Ach so, ja,
aber
gut,
das
stimmt,
ist ja die Kunst.
Richtig,
das ist ja die Kunst, dass die das so hinkriegen, dass die halt immer noch jung klingen. Aber das machen die drei Fragezeichen ja auch. Also ja, das richtig. Gehört, glaube ich, zum Sprechergeschäft. Da.
Das ist echt cool.
Ein Bett eben.
Ein Bett eben. So. Ja, genau. Nee, also die ist super. Und dann kommen die ja, die Mutter ist dann ein bisschen besänftigt, weil sie ja denkt, okay, es sind halt doch keine Halodris, die da sich im Wald rumtreiben, sondern die sind zwar ein bisschen schmutzig aus, aber das scheinen ganz vernünftige Jungen zu sein. Und die dürfen dann sich auf Spurensuche begeben. Also die gehen sie
ja
dann
erst ja, mal und sie aus Emily bleibt das, zu Hause. Ja, aber sie erzählt so ja.
Hausverbot.
Aber sie erzählt ja auch, also sie öffnet sich den drei Fragezeichen ja auch. Und also sie schickt ja dann Emily auf ihr Zimmer und erzählt dann den Jungs halt auch, ja, sie macht sich schon Sorgen, ne? Die kommt jetzt bald in die Schule. Und dass die halt Sachen sieht, die außer ihr keiner sieht, ist halt, das ist ja schön, dass das Kind so viel Fantasie hat. Sie war auch schon beim Augenarzt, sie hat aber nichts gefunden. Aber sie macht sich schon Sorgen, dass Emily mit ihrer Fantasie und mit ihren Geschichten in der Schule vielleicht auch zu einer Außenseiterin wird. Und das finde ich durchaus berechtigte Ängste, die so eine Mutter haben kann. Justus glaubt aber schon, dass da irgendwas dran ist. Und ganz süß, während die Mutter mit Justus und Bob spricht, geht Emily auf ihr Zimmer, aber Peter muss mit.
Ja, der hat dann Namen an Peter gefressen und
der geht dann mit das ist Lieblingsfragezeichen.
Ja, es ist süß, oder? Und die nimmt sie quasi mit und dann sieht er auch in ihrem Zimmer ja ganz, ganz viele Bilder, die einfach nur gelb sind. Ne? Und dann sagt sie, ja, aber guck mal, da, also ich habe da ein Einhorn gemalt und er, wie man es halt so macht mit Kindern, gell, so, oh ja, schön, du kannst es ja gar nicht sehen. So entlarvt ihn da auch gleich und sagt, ich habe das wohl rausgekriegt, dass du mir hier im Bären aufbinden willst. Du kannst es überhaupt nicht sehen, aber ich sehe da ein Einhorn und dies und das. Und Peter denkt sich nur, wow, hat die eine krasse Fantasie, wow. Ja,
ja und da bin ich auch kurz erinnert an unseren verrückten Maler, weil da ging es ja auch um gelbe Bilder. Und denk so, na, gibt es einen Zusammenhang? Und Peter kriegt das Einhornbild sogar geschenkt. Ja,
genau. Richtig. Und genau, danach verabschieden sie sich und machen sich erstmal auf den Weg und wollen nochmal zurück zu diesem Steinkreis. Da in der Nähe ist ja Emily auch angegriffen worden und gehen erstmal auf Spurensuche. Und es dauert auch gar nicht lange. Dann hören sie auch den Vogel.
Sie finden aber erst eine grüne Feder. Ja, sie finden erst die Feder und das ist ganz lustig, weil Justus sagt so, also ihm fällt jetzt, also von der Größe her, sie wissen ja ungefähr, wie groß das Viech war, was Emily angegriffen hat und denken so an Ente, so vom Format. Und er sagt, er kennt jetzt irgendwie keinen grünen Vogel, der Entengröße hätte. So, also bei grüner Vogel denke ich schon, och, Halsbandsittich, Grünspecht, Grünfink, gut, die sind ein bisschen kleiner. Aber die Grünwangen-Amazone zum Beispiel, ein Papagei würde doch passen. Und dann denke ich, die sind mir sofort eingefallen. Und Papagei finde ich so von der Größe her, könnte man drauf kommen. Aber gut, bin ich mal ein bisschen klüger als Justus.
Genau, dann lernen wir noch,
ganz, ja, ganz süß auch noch, Justus will dann zum Ornithologen.
Ja, genau.
Und Peter sagt, hä? Warum sollen wir denn zum Ornithologen?
Ja, genau. Und dann lernen wir, dass der Ornithologe natürlich ein Vogelkundler ist. Natürlich, Peter muss uns wieder da helfen.
Aber das ist ja auch nett, süß, damit wir das halt lernen. Weil ich finde auch, Ornithologe klingt auch mehr nach einem Ornithologen als nach einem Vogelkundler.
Richtig. Aber seitdem, muss ich echt sagen, seitdem weiß ich auch, was ein Ornithologe ist. Ja, es sind tatsächlich die drei Fragezeichen Lehrauftrag. Ja, also das ist, da war ich auch dabei.
Und dann kommt nämlich auch der Ruf, dann kommt nämlich
geil im Hörspiel.
Ein Vogel. Ja, schon geil. Ich habe aber nochmal nachgehört. Ist aber nicht der, ich glaube, der Originalvogel, nein, der klingt ein bisschen anders. Aber gut, in dem Fall passt es halt ganz gut und das Viech ruft irgendwie, Kea!
Ja. Genau,
und Peter, sie sehen einen grünen Vogel.
Genau, und Peter macht sich auf den Weg und rennt erstmal hinterher und versucht, den Vogel irgendwie einzufangen. Und dauert auch gar nicht lange, da sieht er dann da auch tatsächlich sitzen und pirscht sich da so ein bisschen ran. Und dann baut Justus da irgendwie einen, wie hieß der hier, im versunkenen Dorf, der immer so laut rumgeschrien hat. Auf jeden Fall ist Justus übelst laut, wo ist denn jetzt der Vogel? Und dann fliegt er wieder weg und scheucht den Vogel auf. Peter ist not amused, ja. Das brüllst du ja so rum. Genau, und Peter sieht aber, dass der Vogel dann zu einem Mann fliegt und der in einem grünen Auto verschwindet. Ja, so. Also ein Vogel knapp entwischt, aber sie sehen, dass es ein Vogel ist, ja.
Ja, und dieser Mann halt eine Beziehung mit dem Vogel hat, der füttert den auch und die gehören auf jeden Fall zusammen. Das kann kein Zufall sein, dass der da jetzt zufällig bei ihm gelandet ist. Die haben also wohl was miteinander zu tun. Und sie überlegen jetzt, dass sie durchaus weiter im Wald recherchieren wollen und sie haben doch da so ein Holzhaus gesehen. Mhm. Und da gehen sie jetzt mal als nächstes hin.
Genau, und da treffen wir jetzt Aruna. Toll, ich mag sie.
Aber sie im Hörspiel kommt sie mir wesentlich älter vor. Also ich hätte sie mir jetzt im Buch jünger vorgestellt. Da wird sie, hat sie auch bunte Kleidung an und hat rotes Haar.
Ja.
Reagiert auch ein bisschen komisch oder angespannt auf diese verdreckten drei Jungen, die da ankommen. Aber sie kriegt direkt die Visitenkarte.
Ja.
Und ja, genau, sie sagt, sie heißt halt Aruna, Aruna. Und weiß auch sofort, dass Justus übersetzt der Gerechte heißt.
Ja, das haben wir auch wieder gelernt. Und sie weiß auch, dass quasi Justus da ist. Sie hat zumindest diese Ahnung, dass ein Gerechter kommen wird und diese ganze Sache aufklären wird. Und dass dieser Vogelmann nämlich nichts Gutes im Schilde führt. Dessen ist sie sich nämlich schon sicher. Und und macht so ein bisschen die mystische Kiste auf, dass sie hier so ein bisschen hellsichtig ist, ne? Was Justus so
und
gar
da passt
nicht
natürlich kann. Überhaupt nicht, da kann Justus gar nicht drauf, auch wenn es unsere tolle Gisela Trove ist, die Stimme leiht und das macht sie halt wirklich wieder ganz, ganz toll. Ja, und sie erzählt halt, dass sie das zweite Gesicht hat, also sie sagt, sie ist auch keine Wahrsagerin im klassischen Sinne, weil die haben ja noch Kristallkugeln und Karten, habe ich nochmal kurz ein bisschen recherchiert, so im Kosmos Wahrsagen, das geht auch weit zurück. Wir sehen, das ist schon sehr, sehr alt. Auch die Hochkulturen im alten Orient fanden das schon ziemlich gut. Da waren sie gerne im Auftrag von Herrschern unterwegs. Und zum Beispiel haben sie dann ein Verfahren gehabt, die nannte sich Eingeweideschau. Da wurde dann die Leber eines Opfertiers genau angeguckt und daraus wurde dann der Willen der Götter abgelesen. So. Und im alten Griechenland gab es zum Beispiel die Vogelschau. Da haben die Wahrsager anhand des Vogelflugsdeutungen abgegeben. Da gab es auch eine Leberschau zum Beispiel. Oder auch Traumdeutungen waren da sehr beliebt und das Orakelwesen war sehr verbreitet. Das mochten auch die alten Römer. In der christlichen Kirche war es dann ein bisschen so, dass man zwar diese biblischen Propheten schon ganz cool fand, aber das Wahrsagen, die Zukunft voraussagt, fanden sie nicht so wirklich gut und die antiken Kirchenväter haben das komplett abgelehnt, denn sie sahen eine Anmaßung drin, das kann ja eigentlich nur Gott. Mhm. Im Mittelalter und auch in der Neuzeit war das super verbreitet, kirchliche Behörden haben das damals allerdings schon verfolgt, ne? Auch so Hexenverbrennungen und so, das ging da auch unter anderem drum und aber Wahrsager haben sich immer überall getummelt, also auch an Fürstenhöfen. Zum Beispiel Friedrich II. Hatte einen Hofastrologen und selbst Päpste haben sich astrologisch beraten lassen. Also die hatten überall schon immer, wir erinnern uns ja zum Beispiel auch an Nostradamus zum Beispiel, der in Russland sehr aktiv war. Und das, da wird ja heute noch geguckt, was hat der damals vorausgesagt, stimmt es heute noch? Also die fanden das alle ein bisschen merkwürdig, aber eigentlich hatten sie immer alle so einen an der Hand, der ihnen erzählt hat, was so die Zukunft bringt. Das ist ja immer ganz gut als Herrscher zu wissen, was so kommt. Und interessanterweise in Deutschland wurde Wahrsagerei unter den Nazis verboten. Und seit 1965 ist es grundsätzlich bei uns wieder erlaubt in Deutschland, denn seitdem gibt es die verbürgte Berufsfreiheit. Also kannst du heute wieder machen, was du willst. So. Das mal kurz in Sachen Wahrsagerei und so.
Ja. Nee, ist spannend. Ich finde das Thema sowieso spannend. Und Justus ist ja da, was das angeht, ja sowieso total Ratio. Ne? Der kann ja mit sowas überhaupt nichts anfangen. Und findet das immer sehr, schwierig. Da kommen die auch nicht so richtig auf einen Nenner, ne? So, weil sie versucht immer wieder so ein bisschen ihnen da so zu sagen, Mensch, lass doch auch mal andere Sachen zu, die vielleicht vor deinem Auge verborgen sind. Ne? Also nur weißt du, wenn du was denn nicht sehen kannst, heißt ja nicht, dass es nicht da ist, so nach dem Motto, ne? Und sie kennt auch Emily auf alle Fälle und sie erfahren quasi, dass sie die Elfenkönigin sein muss, weil die Emily sie halt so nennt und ihr immer Blumen vorbeibringt und sie auch eine ganz, spezielle Beziehung so zueinander haben, ne? Weil die Aruna nämlich vollkommen Emilys Welt versteht. Ne? Also auch wenn sie es vielleicht nicht in Gänze sehen kann, was sie sieht, ne? Mhm. Aber sie versteht ihre Welt, weil sie eben da, sag ich mal, spirituell auch da
für gleiche offen ist Schwingung einfach. Und
genau,
so.
Mhm. Richtig.
Und da, es hört überhaupt nicht mehr auf mit dem ganzen esoterischen Kram. Ja. Und da, also Justus kann da so gar ja, nicht.
Ich merke so, wie er so ja, so gar nicht.
Ja, mag. Aber dann frage auch nochmal an dich. Mhm. So Dinge, die man nicht sehen kann, Anwesenheiten spüren. Wie ist das bei dir? Sagst du, alles Quatsch mit Soße?
Überhaupt
oder?
Nicht. Ich bin da auch überhaupt gänzlich nicht abgeneigt. Ne? Also gerade was so, sag ich mal, Energien angeht. Ne? Also so, ja. Ne? Also ich bin jetzt keine, die jetzt sagt, oh, hier sind irgendwelche Geister unterwegs oder so. Ne? Also oder irgendwelche Seelen, die hier rumfliegen oder so. Aber ich denke, so Energien, gerade auch so zwischenmenschliche Energien, die sind schon wahrnehmbar und spürbar. Und ich finde immer da, um das nochmal so ein bisschen zu erklären, oder ich denke, die haben sich das auch zum Vorbild genommen, bei Avatar zum Beispiel, ne? Also hier bei Pandora mit den blauen Wesen und so.
Ja,
ne?
Ja, ich weiß, ich überlege nur gerade, was du meinst, erklär das nochmal weiter.
Dass diese ganze Welt ja so miteinander vernetzt ist, ne? mit ihrer Gottheit, mit der Ewa, ne? Wo das mal so sichtbar gemacht ist, ne? Wo die das wirklich messen können, dass diese Verbindungen gibt und die verbinden sich mit den Tieren und die verbinden sich mit den Pflanzen und können da Erinnerungen abrufen und runterladen und sowas. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schön visualisiert für das, was vielleicht so diese ganze Welt an Energie zu bieten hat und was wir so für Energien abgeben und auch welche wahrnehmen können. Ne? Und dass einige Menschen vielleicht das mehr spüren als andere, weil sie das rational zulassen wollen, ne? Oder können. Und einige können es halt nicht. Ne? Und ich finde schon, dass da viel dahinter steckt, wenn man sich mal genau damit beschäftigt.
Und durchaus, und selbst wenn man sagt, das ist mir alles zu esoterisch, selbst wenn man das vom wissenschaftlichen Standpunkt aussieht, es gibt, glaube ich, schon mehr, was unsere normalen Sinne, die wir so haben, halt übersteigt oder dass manche Menschen da sensibler sind. So, und nur weil man es nicht sehen kann, gibt es ja trotzdem Dinge, die da sind. Also ich meine auch, rein theoretisch müsste vielleicht auch ein Zweifler sagen, das Telefon dürfte nicht funktionieren, weil diese Wellen kann ich auch nicht sehen, nicht spüren, die da von A nach B transportiert werden und ich finde auch, das dürfte immer mal eine zweite Chance durchaus bekommen. Und vielleicht, oft haben wir ja manchmal nur so ein Gefühl und können das gar nicht richtig deuten. Aber es gibt trotzdem Sinne in uns, die halt zum Beispiel uns dazu raten, zur Vorsicht oder zur Flucht. Oder auch, wenn wir Menschen kennenlernen, man kann halt sehen, wie sieht der aus. Und vielleicht kann man riechen, wie riecht der. Und ich kann hören, wie seine Stimme klingt. Aber da schwingt ja trotzdem auch was auch zwischen Menschen mit, finde ich den jetzt sympathisch oder unsympathisch, macht er mir Angst oder keine Ahnung. Und auch das sind ja durchaus auch Dinge, die nicht in so ein direktes Muster am Anfang passen.
Richtig, genau. Deswegen, also das Ganze abzutun, fände ich auch falsch. Ne? Es gibt genug Menschen, die sagen, das ist totaler Humbug und Quatsch und gibt's nicht, ne? Weil die einfach so komplett in ihrer Ratio da sind. Ne? Und das ist halt dann für die auch okay. Ne? Aber das dann anderen absprechen zu wollen, ne, dass es das so nicht gibt, das finde ich dann nicht in Ordnung. Ne? Also man sollte schon auch, sag ich mal, wertschätzend da bleiben und auch, muss ja nicht jeder da genau dahinter gucken, aber ich finde, man sollte so offen sein. Ne? So, und man merkt es bei Justus zwar immer, dass der zwar auch immer so komplett sich dagegen sträubt, aber irgendwo, irgendwas in ihm auch dann manchmal, also er ist ja trotzdem von der Neugier gepackt, trotzdem möchte das wissen. Und er möchte es ja gerne immer bis zum Letzten dann natürlich rational aufschlüsseln und sagen, hier, ich kann dir hier beweisen, dass das nicht geht und dass es das nicht gibt und so. Ne? Aber ich denke, da ist auch ganz, ganz viel Neugier dahinter, wenn er es nicht erklären kann. Das macht ihn natürlich fuchsig wie Sau, aber auf der anderen Seite.
Ich glaube, das macht ihm Angst, auch Angst. Ja. Dinge, die er nicht erklären kann. Und deshalb ist er da oft sehr ablehnend, weil er da eben gar nicht offen ist. Und da mag ich Alruna, die halt sagt, ich kann das auch nicht alles so unbedingt erklären. Ich will das aber auch, ich will euch jetzt nicht missionieren. Ihr müsst jetzt nicht das glauben, was ich glaube. Ich sage nur, das ist ein schwieriges Terrain für euch wahrscheinlich. Aber es kann ja sein, dass Geistesblitze einfach das sind, was die Elfen uns einflüstern. Und Justus sagt, nee, das sind chemische Prozesse in meinem Gehirn.
Ja, und so stehen zwei Sachen auf jeden Fall da, ne? Die irgendwo eine Erklärung bieten, ne? Welche willst du jetzt nehmen, ne?
Und sie erklärt aber auch, der Typ mit dem Vogel, den findet sie, also der macht ihr irgendwie Angst oder da ist sie misstrauisch und skeptisch und sie sagt, der hat eine dunkle Aura.
Ja. Das spürt sie, ne? Und
das spürt sie und merkt irgendwie so, oh, da muss Justus der Gerechte, der muss irgendwie so, der muss da irgendwas, der muss den Mann hier aus dem Tal vertreiben, weil der bringt Unheil über ihr Tal, wo sie wohnt. Und die drei überlegen sich, ach, da kommen wir dann nächsten Nachmittag wieder und gucken uns mal den Vogelmann an. Also sie würden wieder zu Alruna kommen und das ist ja auch was sie im Hörspiel auch zu der Idee kommen sie da ja auch.
Richtig, genau. Und Bob notiert alles ganz vorbildlich in seinem gelben Notizbuch, ja, das er ja immer dabei hat. Als Rechercheur ist es natürlich sinnvoll. Und sie machen sich dann auf den Weg zurück zum Auto. Und während sie dann zurückgehen, kommen jetzt ziemlich geile Szenen, die wir im Hörspiel nicht kennen.
Ja, also ein bisschen schade.
Das Herzstück des Buches, muss ich es ja fast nennen, ja. Weil jetzt kommt ein bisschen Action hier in die Bude, denn der Vogel taucht auf einmal wieder auf tatsächlich und fliegt, wie soll es anders sein, über ein Maisfeld.
Haha, immer sehr beliebt, ne?
Total, oder? Ich liebe es.
Ja, ich find, Ameisen, Mensch und Vogelscheuche.
Genau, ich finde Maisfelder sowieso immer ziemlich geil, weil ziemlich unübersichtlich, ne? Bist du da einmal reingerannt, dann kann alles passieren oder nichts. Bob setzt sich auf die Spur des Vogels und rennt mit ins Maisfeld und Peter und Justus sehen den Mann und wollen den im MG verfolgen. Und sie hören aber, dass also Bob rennt rein und dann hört man schon einen Schuss und was ich ja auch immer, also Schüsse im Maisfeld finde ich ja auch immer sehr...
Jemand hat auf den Vogel geschossen, genau. Oder Magdalena hat auf den Hund geschossen.
Genau,
und Bob... Kleine Abweichung zum kurz zur Silbermine.
Genau, so geil. Genau, und Bob macht sich auf die Suche nach dem verletzten Vogel, weil der wurde ja irgendwie abgeschossen. Und Peter und Bob verfolgen den Mann im Auto.
Und das ist jetzt eine super geile Verfolgungsfahrt mit einem hochprofessionellen Peter und einem sehr schissigen, ängstlichen Justus auf dem Beifahrersitz. Und also Peter gibt wirklich alles und er weiß auch genau, wann er wohl beschleunigen muss. Der kennt auch wohl diesen Weg und die Kurven total gut.
Jetzt haben wir wieder unseren Aktivisten Peter, ne? Also das ist tatsächlich jetzt Peter echt ab, ne? Und auch Wilde Jagd heißt das Kapitel. Und also Peter ist wirklich sehr, sehr, super, ist der Grand Theft Auto hier, Fast and Furious Peter, ja?
Ja.
Also der driftet da um die Kurven und versucht jetzt diesen BMW einzuholen und auch dann zu überholen. Und die Straße ist halt wirklich sehr, sehr eng. Und er fährt, also und Justus ist wirklich hier, ne, ängstlich und sagt, pass jetzt mal auf und halt jetzt mal hier.
Quietscht da rum wie ein Mädchen, also.
Ja gut, ich meine, jetzt kommt dann auch der LKW, wie es halt auch anders sein sollte, gell? Also Justus, also Peter will überholen, der LKW kommt ihn einfach entgegen und auch Peter schnallt irgendwann, scheiße, ich schaffe das nicht. Ich kann jetzt den nicht überholen und ich kann auch nicht wieder mich zurückfallen lassen. Der LKW und Peter sind wirklich drauf und dran, zusammenzustoßen. Und wir haben mein Lieblingswort.
Wir haben Szenenwechsel. Und da, wo es gerade so richtig spannend wird, sind wir bei Bob. Der findet im Maisfeld den verletzten abgeschossenen Vogel, wo er echt Glück gehabt hat, weil dass er den gefunden hat. Also, naja. Und er wird selber angegriffen. Der Haschimitenfürst lässt grüßen, ja, wie immer.
Ist wieder da. Wie soll es auch anders sein? Also, er findet tatsächlich den Vogel, ne? Der ist so ein bisschen groß wie eine Krähe, schuppenartig, dunkles Gefieder, ne? Und dann Bob versucht den Vogel noch irgendwie er will ihn aufheben,
nimmt ihn, glaub ich, sogar hoch,
wird
ne?
gebissen also, oder er beißt ihn auch ordentlich in den Finger. Ja, und dann kommt der Knüppel und dann gehen die Lichter aus und das ist immer wieder super Zeit für einen Szenenwechsel, weil wir wollen ja gerne wissen, ob es jetzt einen Frontalcrash gibt mit dem LKW oder nicht.
Genau, ob es nur noch ein verletztes Fragezeichen genau. mit Loch im Kopf gibt oder so.
Genau, und wir merken natürlich, dass Peter ist gescheitert, der BMW entkommt und der LKW stellt sich quer und Peter ranzt erstmal auf übelste Kajüte den LKW-Fahrer an, ey.
Und der ranzt auch zurück und sagt, ich versohle euch den Hintern.
Diese Jugend von heute denn? Spielen hier Grand Theft Auto auf der Straße. Hier spielt Mad Max, weil die sind ja immer noch verschlammt, das ist so lustig.
Stimmt auch.
Und Peter
das.
Ist wirklich so richtig aufmüpfig und auf Krawall gebürstet, ne? Sagt er, was ist, sie blockieren doch hier die Straße mit ihrem scheiß LKW. Und Justus schimpft mit Peter, weil er sagt, der, sag mal, hackt's oder was? Du bist ja auch gefahren wie ein Henker und beschwerst dich jetzt hier, ja? Und
Ja. Also alle sind wütend auf alle.
Das ist echt witzig, aber es ist so, Peter ist so anders. Also ich weiß nicht, ich finde ihn mega draufgängerisch, ja. Ich finde ihn sehr aufmüpfig, weil was erstmal unerwartet kam. Ne? Also wo doch sonst immer Justus sagt, ja komm, hab dich nicht so, es war doch gar nicht so schlimm und wir haben uns doch gar nicht so schlimm in Gefahr begeben. Es haben sich die Rollen irgendwie getauscht. Jetzt ist Justus so, oh Gott, wie kannst du nur? Und das war doch alles viel zu gefährlich, wo es Justus sonst total egal ist, ob sie sich jetzt mit offen in die Gefahr stürzen. Ne? Und genau, aber jetzt fahren sie erstmal zurück und wollen Bob einsammeln, der dann erstmal angeschlagen aus dem Maisfeld kommt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes angeschlagen, ja. Und sagt natürlich, ja, okay, krasse Verfolgungsjagd, Jungs, ihr habt euch doch hoffentlich das Kennzeichen gemerkt, ha?
Ups. Ups. Ich meine, dass Peter was anderes zu tun hatte, verstehe ich ja, aber so ein Justus hätte ja schon mal...
Der hatte mehr damit zu tun, seinen Schließmuskel unter Kontrolle zu halten, wahrscheinlich.
Und sich irgendwo so an sich festzuklammern, so richtig. Wie die Oma.
Ja, genau. Na, also deswegen haben sie sich das natürlich nicht gemerkt. Naja, schade, kann man also auch nicht recherchieren. Und es war aber auch ein anderes Auto als der...
Es war kein grünes, ne?
Es war kein grüner,
ne?
Renault, wie Peter ja so schön festgestellt hat, als sie den Vogelmann das erste Mal gesehen haben. Also war es vielleicht nicht der Vogelmann, ne, der jetzt da weggefahren ist.
Nee,
vielleicht war es der Schütze, ne?
Also Bob findet es auch nicht gut, dass sie sich halt nicht das Kennzeichen gemerkt haben und jetzt ist auch noch der Vogel weg und sein Notizbuch ist auch weg.
Das ist auch weg.
Also irgendwie, die suchen noch den Mais ab, finden es aber nicht. Vielleicht hat es der Angreifer mitgenommen, man weiß es nicht. Und sie fahren halt heim und jetzt ist auch mittlerweile ist die Luft halt raus. Ne? Die sehen halt immer noch aus wie die Trolle. Die einen haben die Verfolgungsjagd gemacht, Bob hat was auf den Kopf gekriegt. Also es war ein langer Tag.
Ja, Wahnsinn, also haben die viel erlebt.
Und Peter und Bob möchten wirklich nach Hause, aber Justus sagt, nix da, wir gucken jetzt hier erst noch, ich habe doch hier so ein Vogellexikon irgendwo gesehen.
Das große Kosmos-Vogellexikon.
Obacht, Obacht, weil wir suchen doch da jetzt irgendwie einen grünen Vogel. Und Bob, der hat den Vogel ja am besten gesehen, weil der hatte den ja sogar auf dem Arm, findet dann auch wirklich einen Kea in diesem Buch. Mhm. Da steht aber erstaunlicherweise relativ wenig drin und er muss sich mal an die eigene Recherche machen. Währenddessen will Justus mal mit Kotta telefonieren im Polizeipräsidium und landet leider nicht bei Kotta. Der hat schon wieder Urlaub, ich verstehe es nicht.
So wie die Ferien haben, hat der Kotta immer Urlaub, ne? Das ist ja unfassbar.
Ist so ein bisschen wie Kommissar Glockner, der ist auch dauernd auf Fortbildung.
Genau.
So. Nee, und sie haben den, er hat dran den Kershaw.
Aha.
Den, ich weiß gar nicht, dem sind sie schon mal begegnet, der ist nicht neu. Nee,
der,
ne?
ist nicht der neu. Ist
er, aber doof ist
genau,
er.
Genau, der ist doof. Also ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, in welchem Fall sie den zuerst treffen, aber das ist ja wohl ein ziemliches, ein ziemlicher Stoffel und die sind da mal schon ordentlich mit dem aneinander geraten und der kennt die auch und ist eigentlich auch grundgenervt von denen. Ich meine, es ist ja Kotta manchmal auch, aber der mag die ja wenigstens noch dazu.
Ja.
Aber der will ja überhaupt nicht helfen und so. Mhm. Und Justus ist ihm ja auch überhaupt nicht angetan. Er nennt ihn ja sogar, ja, alles klar, Inspektor Körarsch. Entschuldigung, Kershaw. Also Justus ist auch ein bisschen anders drauf als sonst, finde ich. Also das macht ja so Justus eigentlich ja sonst nicht.
Nee.
Also da war ich wohl auch überrascht.
Da waren wir überrascht, aber so richtig weiter kommen wir da nicht. Während Bob weitergekommen ist, der hat mal schnell recherchiert und rausgefunden, also der Kea ist ein Papagei, heißt Nestor Notabilis auf Latein, ist ursprünglich in den Bergen Neuseelands zu Hause und ist äußerst intelligent für einen Vogel oder generell sehr intelligent und die drei Fragezeichen stehen auf intelligente Vögel, ne? So.
Ja, genau.
Er ist sehr neugierig, hat keine Angst vor Menschen, hat einen großen Spieltrieb und nimmt alles auseinander.
Und ist dressierbar.
Genau. Und meine Recherche hat ähnliche Ergebnisse gebracht. Und was ganz spannend ist, es gibt sehr spannende Intelligenzstudien zu diesen Vögeln. Da kann man sich im Netz eine Menge angucken. Und die bleiben zum Beispiel auch ein Leben lang zusammen. Die sind leider extrem bedroht, weil die galten im 19. Jahrhundert als Schaftöter auf Neuseeland. Und deshalb hat die neuseelische Regierung sogar lange ein Kopfgeld auf tote Vögel, auf jeden toten Kea gezahlt. Und es ist wohl, also eine Zeit lang hat man gedacht, es ist ein Mythos. Heute hat man aber beobachtet, dass da wirklich was hintersteckt. Also Keas landen sehr oft auf dem Rücken von Schafen und hacken auf die ein. Mhm. Deshalb halt Schaftöter. Jetzt ist es wohl wirklich so, dass die Keas auf das Fett unter dem Fell oder der Wolle von Schafen stehen. Das tötet zwar kein Schaf in dem Moment, aber es kann die halt krank machen, weil die denen halt Verletzungen beibringen. Und deshalb wurden halt sehr viele Keas getötet, weil natürlich Neuseeländer sind Schafzüchter, die stehen natürlich nicht drauf, dass da irgendwelche grünen Vögel kommen und ihren Schafen irgendwas tun. Das hat halt dazu geführt, dass halt sehr viele Keas einfach nicht übrig geblieben sind. Und auch noch heute werden immer noch viele getötet, die stehen auf der roten Liste der bedrohten Tiere. Deshalb leben viele halt nur in Zoos. Also ich habe zum Beispiel in Bochum gibt's einen Kea-Trupp, die sind da auch ganz eifrig dabei. Und die Welterstzucht in Zoos übrigens hat der Zoo San Diego seit 1958. Von daher denke ich, hätten die drei Fragezeichen durchaus Keas kennen können. Ja. Der Zoo von San Diego ist ja, da wissen wir, dass sie da ja schon mal gewesen sind.
Ja, richtig.
Aber gut, es passt natürlich zur Geschichte, dass man erstmal von diesem Drachen ausgeht und grüne Vögel da nicht so häufig sind.
Genau. Ja. Na, aber wir wissen jetzt, was das für ein Vogel ist und dann werden sie aber schon relativ schnell unterbrochen durch einen Anruf und Emily ist verschwunden.
Also relativ spannend. Wir lernen also in dem Kapitel sehr viel über Keas und es ist schon wieder ein Kind verschwunden.
Ja, aber krass. Also diese zwei Kapitel tatsächlich, also wirklich, die sind der Hammer. Die sind ja komplett weg, bis auf die Kea-Recherche ist ja komplett das alles, was im Maisfeld passiert. Der Vogel wird im Hörspiel nicht angeschossen. Wir haben keinen Haschimitenfürst, wir haben kein Oberholmanöver, Verfolgungsjagd. Ne? Also das ist ja auch komplett raus.
Wir haben halt keine Zeit. Von daher diese Kapitel. Also wie es gemacht wird, finde ich durchaus, es ist total schade. Aber es ist nicht so, dass ich das zwingend brauche.
Nee, also es fehlt nicht für die Geschichte. Ne?
Nee, und für die Geschichte ist halt nur, dass erwähnt wird, dass Bob scheinbar sein gelbes Notizbuch irgendwo verloren hat.
Genau, und das kann ja durchaus sein, weil er ist durch das Maisfeld gerannt und ist aus der Tasche gefallen. Ne? Ja, also ist jetzt nicht so, der hat ihn jetzt niedergeschlagen und das geklaut. Also ich denke, das wird auch ein Zufall sein. Man weiß es nicht, genau. Und erstmal sind alle ratlos in Kapitel 8. Ne? Jetzt muss ich dich mal fragen, ob du das recherchiert hast. Ich wollte nämlich nachgucken. Ist es tatsächlich so, dass die Polizei, auch wenn Kinder vermisst werden, erst nach 24 Stunden einschreiten?
In Amerika? Ich habe mir auch, das weiß ich halt nicht, aber in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass die bei Kindern sofort losgehen.
Genau, das war mir nämlich auch so.
Jedenfalls Kinder ab einem gewissen Alter, natürlich bei Teenagern, aber also dass das so abgetan wird, wie die Polizei, dass sie sagt, also unter 24 Stunden machen wir hier gar nichts.
Glaube ich
so.
Nicht,
nee, bei Kindern ist man da wirklich, wirklich anders drauf und ich kann es nicht genau beziffern, aber und ich glaube, das war auch vor 20 Jahren noch nicht wirklich anders, jedenfalls bei so einem kleinen Kind, wie die Emily 1 ist.
Ja.
Also da würde ich mal sagen, das passt zwar hier zur Geschichte, dass die Polizei sich so stoffelig und wenig kooperativ gibt, aber
ich denke, das ist der Hintergrund,
ich würde mal sagen,
weil sonst
also wenn ein Kind verschwindet, ruft immer die Polizei an und die werden immer irgendwas tun und da muss man, bei Erwachsenen ist das was anderes, da wird wirklich eine gewisse Zeit abgewartet, aber bei einem Kind nicht.
Richtig. Genau, aber es ist erstmal so, es müssen sie erstmal so hinnehmen und natürlich machen sie sich gleich auf den Weg und gehen selbst auf die Suche und suchen erstmal an den üblichen Plätzen natürlich im Wald, ne? Wo könnte sie sein? Bei Aruna, bei den Steinhaufen, überall, ja, und gehen dann auch bei Dr. Wakefield vorbei und da belauschen sie ziemlich schnell ein Streitgespräch, das er wohl da im Haus führt und es fällt der Name Lake. Und genau, und die streiten sich aber erstmal und der andere Mann geht dann erstmal weg und sie unterhalten sich mit Dr. Wakefield, und erfährt von Emilys Verschwinden und sagt dann aber ziemlich schnell so nach dem Motto, na hoffentlich tut der Entführer ihr nichts. Hä?
Über Entführung haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? So, also er zieht da relativ schnell Schlüsse. Soweit waren die drei Fragezeichen noch gar nicht und finden das ganz interessant. Und Justus schießt mal direkt ins Blaue und sagt, so, ich nagel den jetzt fest. Die hatten doch da gerade ein Streitgespräch. Was war denn da? Und darauf reagiert der Arzt total angepisst und sagt, nö, da hat er nichts zu sagen und er kann auch nicht von Hilfe, keine Hilfe anbieten, so, und sie mögen sich doch mal schnell da verfatzen.
Boom. Abgebügelt.
Abgebügelt. Also weiter zu Aruna. Vielleicht weiß die ja was.
Ja, die hat Emily aber auch nicht gesehen. Macht sich auch mega Sorgen, ne, wenn die da weg ist und so. Ne? Also das ist alles nicht so. Sie fragen dann auch Aruna nach Lake.
Mhm.
Und da erzählt sie auch schon von Martha? Hat das nicht Tante Mathilda gemacht? Doch, sie hat das schon erzählt, ne?
Sie hat das erzählt und sie sagt, nee, Mr. Lake kennt sie nicht, aber sie kennt Martha Lake oder kannte Martha Lake, das sei ihre Freundin gewesen.
Genau, und die hat auch die Steine, die war Künstlerin und hat auch die Steine da im Wald bemalt und sie war tatsächlich auch eine Patientin von Dr. Wakefield.
Weiß man,
Das hat sie erzählt,
Okay, das weiß ich jetzt nicht.
Weil da haben sie nämlich gefragt, weil der hatte sich ja dann mit Lake gestritten. Sie haben ja von Dr. Wakefield erzählt und in dem Atemzug hat sie auch erzählt, dass er auch, wie wahrscheinlich alle, die da im Umkreis wohnen, bei ihm in augenärztlicher Behandlung sind, wenn sie mal einen Augenarzt brauchen.
Aber Mr. Lake kann nicht ihr Mann gewesen sein, weil Martha war nicht verheiratet und hatte auch keine Kinder. Aber die hat irgendwie jede Menge Neffen und Nichten. Vielleicht war das ein Neffe.
Genau.
So, und Justus spricht sie dann auf den Verdacht an, dass es vielleicht eine Verbindung gibt zwischen diesem Mr. Lake und Emily. Und Aruna sagt, nee, aber zwischen Martha und Emily. Die seien sich sehr ähnlich gewesen, obwohl die sich eigentlich nicht gekannt haben. Aber ihre Aura habe die gleiche Farbe.
Ja, spannend. Justus rollt mit den Augen.
Justus rollt mit den Augen, du vielleicht auch, weil ich habe schon wieder ein bisschen Recherche.
Man kann es sogar hören. Da würde ich niemals mit den Augen rollen. Ich liebe deine Recherche. Hör damit.
Also Aura kann die Ausstrahlung einer Person sein oder das Charisma oder wie hier vielleicht so eine Art Energiekörper. Da sind wir mittendrin in der Esoterik. Also es geht auch um Ausstrahlung und psychisch sehr empfindsame Menschen nehmen das auch in einem Farbspektrum wahr. Dass so den Körper so eine Art Wolken- oder Lichtkranzartig einen so umgibt. Und das ist auch wahrnehmbar. Und jetzt hätte ich da was. Und zwar habe ich in einem hoch anerkannten wissenschaftlichen Fachjournal, das habe ich zur Rate gezogen, und zwar die Vogue. So. Denn ich habe mich nämlich gefragt, was ist denn meine Aurafarbe? So. Und da gibt es einen Artikel dazu. Und wenn du möchtest, können wir jetzt live in Echtzeit mal eben einen Test machen. Ja. Möchtest du wissen, was du für eine, welche Farbe deine Aura hat?
Ja, bitte.
So, und das könnt ihr zu Hause jetzt auch alle mitmachen. Das dauert auch gar nicht lange. Das machen wir jetzt hier in Echtzeit. Also, wir können das entweder mit deiner Hand machen oder hast du einen Spiegel bei dir da in deinem Raum?
Nee, Hand.
Dann machen wir die Hand. Okay, also ich erkläre kurz, wie das mit der Wand funktioniert. Man würde sich vor einen Spiegel stellen, am besten mit einer weißen Wand im Hintergrund. Und dann muss man den Bereich über seinem Kopf angucken und fokussieren, sodass der Blick so ein bisschen verschwimmt. Circa 30 Sekunden. Und das, die Farbe, die sich dann hier so über deinem Kopf, die du dann sehen kannst, das wäre die Farbe deiner Aura. Und das machen wir jetzt auch mit der Hand. Also das Gleiche machen wir jetzt mit, du hältst deine Hand vor dich, guckst da drauf. Und vielleicht irgendwie hast du einen hellen Hintergrund irgendwie oder so. Irgendwas, was nicht farbig ist.
Die weiße Wand.
Oder Tischdecke. Weiße Wand ist super. Und da guckst du jetzt mal 30 Sekunden irgendwie drauf, lässt deinen Blick so ein bisschen verschwimmen. Das kennt man ja noch so ein bisschen vielleicht aus diesen, sehen wir 3D-Bilder. Kannst du dich noch erinnern, Jenny? Dass man so leicht schielt?
Ja.
Genau. Und nach circa 30 Sekunden siehst du da was. Vielleicht.
Hast du was gesehen?
Ich glaube, bilde ich mir ein. Aber ich lasse dich erstmal.
Oh Gott, 30 Sekunden können lang sein. Da soll man auch nicht zwinkern, ne?
Doch, du darfst schon zwinkern. Und sei ganz entspannt, gar nicht so draufstarren, sondern so ein bisschen. Und das macht ihr zu Hause auch. Also ich habe das auch vor einem Spiegel gemacht und habe da vor mich hingestarrt. Und ich weiß noch, als ich das dann irgendwann raus hatte mit diesen 3D-Bildern damals, das erste Bild, was ich sehen konnte, war ein kleines Reh. Und als ich das gesehen habe, das war echt so ein Game-Changer, sagt man heute. Das war toll, als ich das sehen konnte. Und dann sind wir ja alle immer mit so einem leicht schielenden, verwaschenen Blick rumgelaufen. Das war ja auch in jeder Fernsehzeitschrift, war immer so ein Bild der Woche. Also eine Zeit lang so, vor 20, 25 Jahren war das sehr in mit diesen 3D-Bildern. Und daher wusste ich ja, wie ich meinen Blick ein bisschen verschwimmen lassen muss. Also ihr könnt das ausprobieren mit der weißen Wand und dann schaut ihr auf die Stelle über eurem Kopf oder ihr macht es so wie Jenny gerade mit eurer Hand.
Du schaust auf deine Handfläche rein oder was?
Du schaust auf deine Hand, genau. Und um die Hand rum wirst du vielleicht gleich irgendwie so eine Art farbige Wolke sehen oder einen Rand, der sich da drum bildet. Es gibt dazu auch Online-Tests, da muss man Fragen beantworten. Das könnt ihr natürlich auch machen, um rauszufinden, welche Farbe eure Aura hat.
Wenn ich jetzt gar keine Farbe sehe, wird es weiß sein?
Vielleicht. Vielleicht funktioniert es auch nicht. Das war halt nur mal so ein Versuch.
Ansonsten vielleicht so ein bisschen bläulich, lila.
Aha. Ja, das nehmen wir doch. Wollen wir das so nehmen?
Das nehmen wir so. Also wenn, dann ist es das irgendwas blau-lila-mäßiges. Was hast du denn gesehen?
Pass auf, bei mir war es, ja, ich habe mir auch eingebildet, dass ich was hellblaues sehe oder weiß. Ich hatte an dem Tag, als ich es versucht habe, aber auch einen hellblauen Pullover an. Also, aber ich war auch bei weiß oder hellblau oder vielleicht sogar Silber, weil Silber kommt hier bei der Aufschlüsselung auch noch vor. Aber wir gucken jetzt erstmal bei dir. So, wir haben hier blau. Die Aurafarbe blau. Wenn ihre Aura die Farbe blau hat, dann sind sie eine extrem verlässliche und ehrliche Person. Andere schätzen sie für ihre ruhige Art, mit der sie selbst größte Konflikte mit Ruhe und Besonnenheit klären. Menschen mit einer blauen Aura sind wie gemacht für Führungsrollen, auch weil sie das Risiko scheuen und stattdessen mit Verstand und Bedacht handeln. Könnte, also nimmt man, ne? So, die Farbe Violett steht für einen künstlerischen und kreativen Charakter. Menschen mit einer solchen Aura werden von anderen oftmals als mysteriös und faszinierend wahrgenommen. Sie neigen zu einem Hauch Glamour und kosten das Leben in vollen Zügen aus. Dabei sind ihnen ihre Mitmenschen aber stets wichtiger als materielle Dinge. Nehmen wir auch, oder?
Ja, das finde ich sehr gut.
Ich habe ja bei mir, meine ich, was Weißes gesehen. Menschen mit einer weißen Aurafarbe neigen zur Spiritualität und Esoterik. Sie haben neben einer großen Neugier eine große Neugier und wollen das Leben in der Gänze ergründen. Zudem sind sie mit einer starken Intuition ausgestattet, auf die sie sich in allen Lebenslagen verlassen können. Naja, dann hatte ich das ja, man kann es ja auch mit Silber deuten. Silber tritt meist nicht als komplette Basisfarbe auf, sondern kommt in Form von einzelnen Punkten oder Streifen innerhalb der Aura daher. In einem solchen Fall spricht das für kraftvolle Energien, welche die jeweiligen Eigenschaften der anderen Aurafarben stärken. So. Mhm. So, also irgendwie findet man da schon irgendwas für sich. Und insgesamt spricht die Vogue hier von 13 verschiedenen Aurafarben.
Gibt es so eine schwarze Aura?
Ja, gibt's auch, pass auf. Also wir hätten hier einmal Rot zum Beispiel, steht für einen starken Charakter, für temperamentvolle Menschen und so. Dann haben wir Orange, die lieben die Unabhängigkeit und gehen voller Wissensdurst und Selbstvertrauen durchs Leben. Gelb haben wir, optimistische, warmherzige Persönlichkeiten, also ein echter Sonnenschein, den andere gerne um sich haben. Dann haben wir die Aurafarbe Grün. Das sind sehr geerdete, ausgeglichene und harmoniebedürftige Menschen mit Nähe zur Natur. Viel Sport, gute Life-Work-Balance, gesunde Ernährung. Blau hatten wir gerade, Violett hatten wir auch, Weiß hatten wir auch. Dann gibt es noch Pink-Rosa. Mhm. Die stellen ihre Bedürfnisse stets, die der anderen stellen sie immer über ihre eigenen Bedürfnisse. Sie sind empathisch, gefühlvoll, fürsorglich, gute Partnerinnen, Freundinnen, Kolleginnen. Dann gibt es die Aurafarbe Braun. Die gelten als fleißig und ordentlich, geben im Job gern alles, verfolgen ihre Ziele mit Beständigkeit, Ehrgeiz und Durchsetzungsvermögen. Das sind so die klassischen Farben. Und dann gibt es diese vier etwas selteneren Farben. Dazu gehört zum Beispiel Silber. Dann gibt es noch Gold. Menschen mit einer goldenen Aurafarbe gelten als extrem charismatisch und warmherzig. Sie stehen für sehr viel Liebe in ihrem Leben und werden von anderen als Gutmenschen wahrgenommen. Dann gibt es noch Grau. Die Aurafarbe Grau wird vor allem mit negativen Energien verbunden. Hat ihr Gegenüber eine solche Aura, spricht das dafür, dass er oder sie womöglich Angst hat und unter hohem Stress leidet. Und wonach du gerade gefragt hast, ja, es gibt auch eine schwarze Aurafarbe. Wie die Aurafarbe Grau spricht auch schwarz für negative Energien. Menschen mit einer schwarzen Aura sind kraft- und energielos und stecken voller Blockaden, die ihnen das Leben schwer machen können. Mhm. So. Man kann aber auch verschiedene Aurafarben haben. Zwei zum Beispiel, sagt die Vogue so. Mhm. Ja, Also ihr könnt das ja nochmal nachlesen. Ihr könnt auch im Internet so einen Test machen, wenn ihr wissen wollt, welche Farbe eure Aura hat. Aber wir nehmen mal dieses Blau-Violett bei dir. Ich nehme Weiß, Blau und Silber, das nehme ich. Also ne, das klingt doch alles sehr... Das klingt doch ganz gut danach. Sehr geil. Und was wir halt nicht wissen, ist, welche Farbe Emilys Aura hat. Das wird nur gesagt, dass sie die gleiche hat wie Martha.
Ja, aber ich denke, bei denen wird es auch so in die Weißrichtung gehen. Ne? So sehr spirituell auch, ne? Also auch mit angehaucht, die beiden.
Ne? Ja, aber guckt euch das mal an. Das ist ja irgendwie wie bei einem guten Horoskop. Da nimmt man immer gerne alles. Das
genau,
passt ja
alles. Das, ja irgendwie
das
auch
war
immer,
ja jetzt,
ne? Vielleicht
bis auf Schwarz.
Ist die auch sehr, sehr bunt bei den beiden, weil die ja nochmal anders sehen. Naja, genau. Also,
Und generell, wir sind da sehr übrigens Lifestyle-mäßig denn und sehr zeitaffin. Lustigerweise ist ja das Wort Aura auch gerade das Jugendwort 2024.
Ach, sehr witzig. Das ist
ja,
also
und da
ist,
bedeutet es persönliche Ausstrahlung. Also es, heute steht es für die persönliche Ausstrahlung. Es wird oft scherzhaft gemeint. Ich habe dir jetzt nicht so einen Satz mitgebracht, in dem man das Wort Aura irgendwie total cool und fresh irgendwie einbaut. Aber wenn ihr mal darauf achtet, also das Wort Aura ist auf jeden Fall das Wort 2024 in der Jugendsprache.
Geil. Sehr cool.
So, ein kleiner Test für euch und finde ich,
mega.
Kann man mal machen. Ne?
Ja, absolut, fand ich mega geil. Genau, wir gehen nochmal mit den drei auf Spurensuche. Wir wollen jetzt wissen, wo Emily ist. Und sie gehen nochmal zur Steinformation und finden eine Haarspange und ein Feuerzeug. Mit den Initialen M.L. Lake?
Ja.
Martha Lake? Na gut, die ist ja tot. Die hat vielleicht auch nicht geraucht. Aber wenn die Verwandte hat, warum nicht? Ne? Bob sichert auf jeden Fall ein paar Fingerabdrücke und Justus und Peter wollen Mrs. Silverstone, also die Mama von Emily, informieren. So, die Polizei.
Genau. Interessanterweise gibt es auch das im Hörspiel nicht. Da finden sie nämlich keine Spuren. Sie gehen da auch hin, finden aber keine Spuren. Also weder die Kinderhaarspange, noch eine runtergefallene Zigarette, noch ein Feuerzeug. Deshalb ist auch das was ganz Neues, was wir euch jetzt hier in der Buchbesprechung bieten.
Stimmt, genau. Und die Polizei sucht jetzt auch endlich nach Emily. Endlich. Die Haarspange ist von ihr, das bestätigt die Mama. Und Bob hat einen Fingerabdruck isoliert auf dem Feuerzeug und sie fassen nochmal zusammen. Also sind dann wieder in der Zentrale, ne? Also sind dann irgendwie nur kurz mal bei der Mutter gewesen. Jetzt sind sie wieder zusammen in der Zentrale und fassen nochmal zusammen. Okay, es ist der Kea, der Emily angreift. Der hat einen unbekannten Besitzer. Dann haben wir die für Justus recht zwielichtige Aruna, die irgendwie Wahrsagerin sein soll, aber Peter sagt, nein, sie ist nur hellsichtig. und dann ist es so, dass sie tatsächlich dann nochmal Tante Mathilda nochmal befragen wollen, weil die vielleicht auch die Martha Lake vielleicht kannte. Und dann haben wir diese Szene wie im Hörspiel, wo die Terrasse fegt und das Justus abgibt. Ne? Also das ist im Buch dann tatsächlich genauso.
Und das mag Mathilda ich aber sehr, weil die braucht halt mal ein bisschen Unterstützung und der faule Neffe, der macht ja nichts. Den muss man ja dann quasi mit Informationen ködern, damit der mal hier irgendwie hilft.
Genau, ich erzähle dir das jetzt, wenn du hier die Terrasse fegst, wie du es schon seit Wochen versprochen hast. Ja, ja, schön.
Und sie kannte sie wirklich. Also Tante Mathilda kennt ja eh in Rocky Beach und in der Umgebung sehr viele Leute. Und ja, auch Martha Lake hat sie gekannt. Sie kennt halt auch deren Nichte und Neffen. Also die Silvia, die kommt ab und zu mal und stöbert auf dem Schrottplatz. Und Michael, den mag sie nicht. Das scheint so ein ungehobelter Typ zu sein. Und selbst Martha ist, als sie noch lebte, häufig auf den Schrottplatz gekommen. Und sie hat sogar Onkel Titus mehrere ihrer Bilder verkauft.
Ja. Das ist sehr gut.
Und Titus kauft ja scheinbar gerne gelbe Bilder, wie wir jetzt
genau
wissen.
Hässliche Schinken.
Naja, das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Aber auf jeden Fall waren sie so speziell, dass sie noch keiner haben wollte.
Ja, die
waren
ja einfach nur gelb.
Sind
ne?
sie,
also da war ja jetzt keine
und deshalb,
Pferde drauf oder irgendwas, sondern...
Deshalb sind sie jetzt wahrscheinlich immer noch im Schuppen, mutmaßt Mathilda. Mhm. Und sie sagt, ja, die Martha hat ihre Verwandten auch nicht gemocht, weil die haben ihre Kunst nicht gewürdigt und sie soll wohl sehr viel Schmuck besessen haben. Der ist jetzt wohl auch weg und Neffe Michael hat ihn bis jetzt nicht gefunden und man munkelt, vielleicht wurde der im Wald versteckt.
Mhm.
Und sie hat sogar die Adresse von Sylvia Lake, der Frau von Michael. Und Justus weiß alles, was er wissen wollte und lässt sofort den Besen fallen und ja, ist weg.
Da toll. Also das hatte Mathilda auch kommen sehen, denke ich, ne? So, und dann müssen die erstmal dahin, ne? Jetzt fahren die erstmal zu dieser Adresse und begegnen auch direkt dann auch dem Michael dort, ne? Also und sprechen ihn auch direkt drauf an, ne, ob der Michael ist, ne? Ja. Und der ist dann auch ein bisschen ja, kurz angebunden, ja, also will auch einfach, dass die verschwinden und will sich gar nicht mit denen so richtig unterhalten, ne?
Nee, und Justus macht es eigentlich ganz gut, ne? Weil er merkt so, okay, er hat hier keine Schnitte und deshalb packt er auch direkt aus und ne, er spricht ihn auf seine Tante an und auf Emily und auf den Arzt und auch da sagt, will er nichts von wissen und knallt ihnen die Tür zu.
Genau, aber davon lassen sie sich ja nicht abschrecken, ne? Also gehen dann so ein bisschen ums Haus rum und stellen dann aber auch ziemlich schnell fest, dass er nicht alleine ist, der Michael, sondern dass noch jemand mit im Haus ist, mit dem er sich da so ein bisschen streitet und es geht um Dr. Wakefield. Und es wird auch davon gesprochen, dass der doch der Übeltäter ist und so richtig kommen sie aber nicht so richtig, kriegen sie nicht so richtig raus, was da gesprochen wird. Justus will halt noch näher ran und will jetzt da einsteigen in das Haus. Und Peter weigert sich, ihm eine Räuberleiter zu machen und sagt, nee, vergiss es, dann muss Bob halt ran und Justus beim Einsteigen helfen. Und ja, Justus verschanzt sich da erstmal und der Fremde beschuldigt Michael, dass er ihm etwas verheimlicht. Und er kennt auch die Emily nicht. Also der sagt auch, ja, wer soll das sein? Ne? Also das weiß er nicht. Also kriegt man schon fest, dass es halt nicht der Entführer von Emily sein kann. Und der Fremde.
Und Justus schleicht halt hinterher, ne? Ja. Also guckt halt so in dem Haus, was ist da, und überlegt, ah, vielleicht kann er ja noch irgendwie Fingerabdrücke klar machen.
Sehr, sehr clever, ne? Weil die haben dann nämlich auch ein bisschen was getrunken und stehen Gläser auf dem Tisch und dann will der Fremde, geht dann, die gehen dann wieder zur Tür und Justus sieht dann natürlich seine Chance, klaut ein Glas und will gehen und dann, ja, damit hat er nicht gerechnet, ne?
Das ist echt geil, weil auf dem Rückweg trifft er plötzlich auf einen riesigen Bernardiner, der ihm plötzlich im Weg steht. Und ich meine, wer von euch Bernardiner kennt, das sind halt echt so raumfüllende Hunde. Da kannst du dich nicht mal eben dran vorbeiquetschen. Und das sind ja eigentlich eher sanfte Gemüter, aber das weiß man ja nicht. Also wenn der mal eben nach dir schnappt oder so. Also,
ich habe da einen Hund namens Beethoven sofort im Kopf. Mhm. Und dann mit diesem großen Lefzen und mit diesem Sappern und so.
Ja. Also das sind schon ordentliche Brocken und Just muss sich halt verstecken, weil auch Lake zurückkommt. Ja, ne? Ja. Der geht wieder und Justus springt hinter den nächsten Sessel.
Ja, das ist ja mal ein gutes Versteck. Sofa, Sessel, einfach
ja, wo man halt schnell hinterkommt.
Kann
ja
froh sein, dass es so ein großer Sessel ist. Ich meine, der ist jetzt auch ja, ein großer Jugendlicher. Gell? Also da kannst du dich einfach mal hinter so einem kleinen Pupsessel verstecken. Und dann hast du immer noch den Hund. Also wenn der Hund, also ich würde ja die ganze Zeit, ich kenne den nicht, ich will den beschnuppern, ich wäre die ganze Zeit bei dem. Ne? Hat er ja Glück.
Ja, normalerweise macht so ein Hund halt auch Wuff, wenn du in der Wohnung stehst. Noch. Also, aber der Hund meldet den Einbrecher nicht. Der guckt sich Justus nur halt an und Lake setzt sich genau auch in diesen Sessel, hinter dem Justus halt hockt. Und der kauert da und ich kann den Justus so total verstehen, weil das dauert eine ganze Zeit lang. Und dann hat er irgendeine unbequeme Haltung und dann fängt es ja an zu kribbeln und dann schläft einem der Fuß ein und man hat Angst.
Ja. Und das finde ich so gut, weil das wird ja meistens immer irgendwie nicht, dann wird sich immer irgendwo hinter versteckt und dann sitzen die da stundenlang.
Sagen, ey,
man muss mal pullern, man muss sich die Nase kratzen, man muss mal niesen, man muss mal husten, Hals kratzt und einem schlafen halt verdammt nochmal die Füße ein, wenn man hockt. Ja, es stimmt. Und da kannst du auch nicht wegrennen.
Nein, und während er da kauert, kommt halt auch der Hund und guckt ihn halt an und dann hat und der Sabber trieft halt so, weil die haben halt wirklich viel Lefzen und auch Bernardiner sind halt auch so wirklich so Sabber-Experten. Und Justus, der hat ja das Glas in der Hand, ne? Mit den Fingerabdrücken, das ist ganz gut. Ja. Und dieses Sabbermaul kommt halt immer näher auf Justus so zu. Und was macht er dann? Das finde ich schon einen guten Move. Er nimmt das Glas, ne? Und stülpt dem Hund das so über die Schnauze.
Aber das lädt er nicht. Macht er dann. Also er fängt dann auch am Rund so rum zu pusten und zu niesen, der Hund und sowas. Ne? Und da sagt er auch, der Lake, hier, was ist denn los? Und da will er ja schon gucken gehen. Also,
James, genau, der Hund heißt James.
Das ist auch ein geiler Hundename, ey. Und eigentlich will er ja schon fast hinter den Sessel gucken, was er da hat. Und in dem Moment aber ring! Gott sei Dank.
Was ein Glück.
Es klingelt.
Und erst dachte ich, es ist das Telefon, aber es war wohl dann doch wohl die Haustür. Also wir haben wirklich so einen Herzschlag-Moment, wo uns echt, boah. Und leider auch das kommt nicht im Hörspiel vor. Habt da wieder was verpasst. Ja. Also lest die Bücher, das ist super. Ja,
ist wirklich toll.
Das ist ein sehr, sehr geiles Kapitel und sehr spannend. Und da kann man sich gut reinversetzen. Was würde ich denn jetzt machen, wenn ich da jetzt hocke und weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme? Und der Hund und der Mann. Und weil, also so wie sich Lake bis jetzt präsentiert hat, ob mit dem so gut Kirschen essen ist, weiß man nicht. Und seine Frau scheint ja nicht zu Hause zu sein, die vielleicht dann noch irgendwie, die nette Sylvia, die da vielleicht noch irgendwie intervenieren könnte. Also es ist nicht so eine richtig gute Situation, aber zum Glück klingelt es.
Ja, Gott sei Dank. Und es sind natürlich Peter und Bob, die Justus da aus der Scheiße hauen, ja, weil der sonst da nicht weggekommen wäre. Ne? Also der hatte zwar kurz überlegt, da nochmal wegzurennen, aber dem war ja schon die Füße eingeschlafen, das hätte er niemals geschafft. Da war der Hund ja noch da, aber dann schafft das zu entkommen. Und er hat auch das Glas mit dabei und sie...
Er hat sogar noch ausgetauscht, weil das eine war ja voller Hundesabber. Ja. Und dann hat er sogar noch die Geistesgegenwart, das gegen ein frisches, was sich Lake halt, als er sich in den Sessel gesetzt hat, da hat er sich einen neuen Drink mit, weil das alte war ja weg, das hatte ja Justus genommen.
Der hatte das weggeschüttet, ne? Der hatte das nämlich in eine Blume reingeschüttet.
Ja, und als er sich hinsetzen will er eigentlich seinen Drink nehmen und holt sich deshalb nochmal ein frisches Glas mit einem neuen Drink.
Genau.
Und Justus nimmt dieses Glas halt mit und kann entkommen.
Richtig. Und genau, sie vergleichen dann in der Zentrale die Fingerabdrücke, die nicht identisch sind. Also Fingerabdruck auf Feuerzeug M.L. ist nicht der gleiche Fingerabdruck wie Michaels.
Und Bob sagt netterweise so, also er sei ja jetzt kein Experte, aber die seien so unterschiedlich, dass es definitiv nicht die gleiche Person sein kann. Und ich weiß nicht genau, also Fingerabdrücke, ich glaube, man muss so und so viele Übereinstimmungen bei den Rillen und Furchen, die so ein Fingerabdruck hat, müssen so und so viele Punkte übereinstimmen, damit es der gleiche, als gleicher Fingerabdruck angesehen wird.
Genau. Und als sie das dann festgestellt haben, klingelt das Telefon wieder mal und wir hören, dass eine aufgeregte Mrs. Silverstone dran ist, die gesagt hat, ihr müsst unbedingt sofort hierher kommen.
Und dann, und das ist so eine Szene, während bis jetzt alles ganz gut nachvollziehbar ist, aber das ist sowas, das regt mich halt in Büchern und in Serien und in Filmen immer auf. Da sagt einer, ihr müsst unbedingt kommen und dann stellt man keine Gegenfrage und macht sich wer weiß wie Gedanken, anstatt einmal kurz zu sagen, worum geht's denn? Gut, jetzt hat die Gute vielleicht aufgelegt, aber dieses so, die fahren da jetzt hin und machen sich total Gedanken.
Ja, es könnte jetzt alles passiert sein, ne? Und dann denken sie natürlich auch, oh mein Gott, es ist was ganz Schlimmes passiert, ne? Also, das sind so sehr erstmal am Grübeln und sie kommen dann da an und da ist...
Genau, und da sind wir übrigens jetzt auch wieder im Hörspiel, also nach dem Fegen sind wir direkt durch den Anruf direkt dahin gesprungen und das ist eigentlich ganz elegant gekürzt.
Kann man absolut machen, weil sie haben ja sowieso auch erstmal nichts rausgekriegt, außer dass sie halt Fingerabdruck, aber es gibt ja halt im Hörspiel gibt es ja auch das Feuerzeug nicht.
Das Feuerzeug gar nicht, von daher, also das ist schon, finde ich, gut gekürzt.
Auf alle Fälle.
Also.
Und Emily ist wieder da.
Tada.
Gott sei Dank.
Und nicht nur die Emily ist da, sie hat auch gleich noch einen neuen Freund mitgebracht.
Super. Nestor wohnt jetzt bei ihr, finde ich ja ganz süß, dass sie ihn nach Nestor Nobilis Nestor genannt hat, den Vogel. Sie wurde tatsächlich entführt und so wie sie es auch rauskriegen, so wie sie es so beschreibt und so ein Schild gesehen hat und so, und Bob kennt auch dieses Motel, dieses Moss-Motel, wo sie da irgendwie gefangen gehalten wurde und der Nestor hat sie da quasi befreit. Also die haben sich da, sie hat ihn dann auch so quasi für einen Gefangenen gehalten, ne, so, und hat dann gesagt, oh, mein Drache ist hier, ne? Also hat dann gleich ihren Drachen wieder erkannt.
Der und auch übrigens eine Schiene hat, also der wurde wohl verarztet, weil der wurde ja nach dem Schuss, ne?
Klar, genau.
Hat er jetzt so eine leichte Schiene.
Genau. Und sie erzählt nochmal, dass sie entführt wurde und sie kannte den Mann aber nicht, ne? So, weil dann wissen sie auch, okay, dann kann es auch nicht Dr. Wakefield gewesen sein, weil den hätte sie ja wohl erkannt. Und dann sagt sie noch, ja, der ist mit ihr halt in den Wald gegangen und war bei den Steinen und wollte halt immer von ihr wissen, was siehst du? Ne? Also das war immer das, was er zu ihr gesagt hat. Ne? Also er wollte immer von ihr wissen, was sie sieht. Und sie konnte sich da überhaupt keinen Reim drauf machen, also was er jetzt von ihr will.
Ja, aber also wenn wir uns jetzt mal diesen Entführer vorstellen, also der muss, das muss echt ein Brutalo sein. Das ist ein kleines Mädchen und der schreit die an, zwingt sie irgendwas zu sehen und dann packt er die, nimmt die mit ins Auto, bringt die in irgendein Zimmer, fesselt und knebelt die.
Ja. Boah.
Also der hat A, eine sehr kurze Zündschnur und B, scheinbar überhaupt keine Skrupel.
Ja, gar nicht. Also das ist schon auch ein sehr gefährlicher Gegner, ne? Also man denkt sich, wenn der nicht mehr davor zurückstreckt, kleine Kinder zu entführen, unterste Schublade, ja? Und Genau, sie, also sie, die Emily hat auch erstmal, die ist natürlich sehr, sehr verängstigt, gell, und hat natürlich, und die Mutter sagt auch, ja, jetzt kommt die Polizei und jetzt wollen sie die befragen und so, ne, und dann erzählt sie es ja erstmal lieber den drei Fragezeichen, das finde ich auch ganz süß, mhm. Ne? Sie sagt, naja, erzähl es doch lieber erstmal uns, ne, und dann kannst du es dann noch in Ruhe der Polizei erzählen oder später oder so, aber dass wir erstmal weitermachen können, und sie fahren dann auch direkt zu dem Motel. So treffen sie dann wieder auf Kershaw und erfahren dann, dass der Entführer ein gewisser Daniel Jackson wohl war und geflohen ist, natürlich ohne dann das Motel zu bezahlen, weil sich der Mr. Moss sehr drüber aufregt. Genau.
Auch was wir nicht mitkriegen im Hörspiel, auch das, diese ganze Motel-Szene ist auch mal eben weggekürzt. Und deshalb erfahren wir auch über Kershaw und seine Funktion. Also der kommt im Hörspiel relativ wenig vor. Ja. Wir sind dann wieder zurück in der Zentrale. Also Justus zumindest, die anderen sind nach Hause gefahren, ja. Genau. Aber Justus kann nicht schlafen. Es ist auch gerade wieder total warm. Und deshalb sitzt er halt noch in der Zentrale rum und zappt sich so durch die Programme. Mhm. Das hat man früher gemacht, bevor man streamen konnte. Da hat man einfach im Fernsehprogramm so sich von Kanal zu Kanal gezappt. Und wie das dann so war, gibt es dann auch einen Kanal mit Musikvideos. Und in einem Song geht es dann darum, irgendwie die Welt, ne, durch meine Augen sehen.
Ja.
Justus fängt so an zu überlegen.
Ich habe mal nachgeguckt, ob es den Song wirklich gibt. Ich habe ich hab keinen gefunden, zumindest nicht mit dieser Textzeile, weil er hatte wirklich, also der Herr Marx hat ja tatsächlich richtig reingeschrieben, es ist die Textstelle "For just one day I want to see the world through your eyes". Und da habe ich wirklich mal geguckt, ob es das in irgendeinem Lied genauso gibt, weil ich dachte, vielleicht hat er sich inspirieren lassen durch einen Song oder so, und es gibt dann nur "I want to see Christmas through your eyes" oder sowas von, ich habe schon wieder vergessen, wer es gesungen hat, eine Frau war es, aber er ist ja auch von einer Afroamerikanerin die Rede im Buch, ne, und so, und da habe ich wirklich mal geguckt, ob es da irgendwie eine Reminiszenz gibt, aber ich habe es nicht ganz gefunden, leider, aber es ist ja so dieses Typische, ne? Ich möchte auch mal die Welt durch deine Augen sehen, ne? Und wie siehst du das denn und so? Und dann hat er dann tatsächlich auch so einen kleinen Gedankenfunken, der sich da aufmacht, aber er wird von einem Geräusch aus seinen Gedanken gerissen, ne?
Genau, er hört A, Schritte, und B, klingelt das Telefon. Mhm. Das ist Bob, und der hatte auch so einen Geistesblitz und meinte so, vielleicht hat das irgendwas mit Martha Lakes Bildern im Schuppen zu tun. So, die hatten sie ja irgendwie völlig vergessen.
Mega.
So, bei der ganzen Aufregung. Und Justus hat nichts Besseres zu tun, der geht erstmal wirklich jetzt in der Nacht noch zum Schuppen und guckt, wo sind die Bilder, und stellt die Bilder dann auch noch nach draußen hin in Mondschein.
Ja, sieht nur gelb, und aber dann dauert es auch nicht lange, da kommt plötzlich jemand hinter ihnen und hält ihm ein Messer an die Kehle und bedroht ihn.
Und sagt, er soll sich auf jeden Fall aus allem raushalten, und er weiß alles, und Justus kann ihn aber nicht erkennen.
Ja.
Und der geht dann auch wieder, der Typ. Ich dachte noch, der nimmt die Bilder mit, aber die scheinen ihn so jetzt irgendwie gar nicht zu interessieren. Mhm. Justus bleibt zurück, ist dann verständlicherweise geschockt, überlegt noch, soll ich die Polizei anrufen? Ach nee, da ist eh nur Kershaw, und das bringt ja nichts. Und Justus guckt sich stattdessen halt dann noch die Bilder an und kommt drauf.
Genau, und dann trifft ihn die Erkenntnis. Da.
Also auch ein sehr spannendes Kapitel, wo ich mich aber zum wiederholten Male frage, und diese Frage sollte ich jetzt einfach mal in dieses Drei-Fragezeichen-Universum stellen, so, wann kriegen die Jonas einen Hund?
Ja.
Also, so, also wenn jemand einen Wachhund auf dem Schrottplatz auf seinem Gelände brauchen würde, dann doch die, oder? Weil dann viele Sachen wären dann gar nicht möglich, aber der hätte wenigstens gebellt.
Ja. Richtig, und das schreckt ja auch wenigstens dann mal ein bisschen ab, ne? Und die müssen halt wirklich mal die Hühner loslassen, ne? Wenn sie dann schon Hühner haben, dann müssen die auch mal ein bisschen abgerichtet werden, dass sie eben auch mal auf fremde Besucher mal so ein bisschen einhacken. Das ist ja auch nicht
so nice. Gescheite, nicht so billig Schlösser.
Ja.
Gescheite Schlösser und ein Hund, Hühner, Gänse.
Boah, Gänse wäre auch richtig fies, ja. Ja, genau.
Nur mal so unbelehrbar. Am Rand, ne? Aber dann würde es wahrscheinlich viele Abenteuer auch gar nicht erst geben, aber ich denke mir so, also selten hat ein Wachhund so viel Sinn ergeben wie bei denen, finde ich. Jedenfalls bei der Quote und Frequenz, was bei denen so wegkommt, wer sich da nachts so rumtreibt.
Richtig. Genau.
Gut.
Und wir werden in Kapitel 13 mit anderen Augen etwas sehen und erkennen. Ne? Weil Justus hat nämlich am nächsten Tag alle eingeladen. Und auch Emily und ihre Mom, und hat die Bilder aufgestellt und fragt jetzt natürlich die Emily, was sie auf den Bildern sieht. Und die fängt natürlich an, ja, hier ist eine Vase mit Blumen und da sehe ich eine Frau und da sehe ich ein Haus. Und die Mutter denkt sich nur, what? was denkst du dir denn da wieder aus? Ja, und Justus sagt, die sieht das alles wirklich. Weil die Emily eine Tetrachromatin ist. Eine was?
Und Justus erklärt das ziemlich gut, dass also wir alle eher Trichromaten sind. Ne? Wir sehen drei Farben mit unseren Augen und je nach Abstufung und Licht werden daraus alle anderen Farben. Dann gibt es noch Dichromaten, die sehen nur zwei Farben. Das sind halt die, die zum Beispiel eine Rot-Grün-Schwäche haben und dafür halt eher grau sehen. Und das, was halt Emily wohl zu sein scheint, das gibt auch noch Tetrachromaten. Die sehen halt vier verschiedene Farben und da gibt es dann dementsprechend natürlich noch viel mehr Mischung. Und ähnlich ist es auch bei Insekten, Vögeln und wie gesagt bei einigen wenigen Menschen. Und ich habe noch kurz recherchiert, ja, stimmt alles, was Justus sagt. Tiere können halt zum Beispiel auch UV-Licht sehen. Und zwar gibt es zum Beispiel Falken, die können der Spur ihrer Beute anhand von deren Markierungen aus UV-reflektierendem Urin oder Kot daraufhin können die verfolgen. Also wenn das Kaninchen irgendwo hinpinkelt, kann der Falke aus der Luft halt nicht das Kaninchen sehen, aber die Spur von dem UV-Licht und dem Pipi. So, in schnell erklärt.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Super. Ich finde auch sowieso dieses ganze Feld sehr, sehr spannend. Und mir hat sich jetzt durch diesen Fall so ein bisschen was ergeben. Ja? Also, dass ja natürlich wir Menschen ja sehr unterschiedlich sind, dass wir natürlich auch Farben unterschiedlich wahrnehmen. So, jetzt muss ich noch mal einen kleinen Shoutout an meine Mama raushauen und eine kleine Geschichte erzählen. Denn wir haben damals so ein kleines, ein Streitgespräch gehabt, also zumindest hatte sie das mit meiner Schwester. Es ging nämlich darum, dass sie gesagt hat, naja, zieh doch mal deinen olivgrünen Pullover an, den du im Schrank hast. Und meine Schwester meinte, Entschuldigung, ich habe zwar vieles, aber ich habe keinen olivgrünen Pullover in meinem Schrank. Und meine Schwester holte dann diesen Pullover und der war grau. Also für mich, meine Schwestern, unseren Vater war dieser Pullover grau. Und meine Mutter meinte, nein, dieser Pullover ist olivgrün. Ja, und er ist für sie heute noch olivgrün und da gab es halt, also wir lachen da schon seit Jahren drüber und machen uns seit Jahren schon, ist das schon immer eine lustige Anekdote, wo ich mir dann aber sage, Mama, du siehst den Pullover vielleicht wirklich anders als wir. Ja. Und wir haben es einfach nicht im Bereich des Möglichen gezogen, dass du da eine ganz andere Farbe oder sie eine ganz andere Farbe sieht als wir, ja.
Also es gibt ja so Zauberfarben, je nach Beleuchtung sehen die ein bisschen unterschiedlich aus. Ich habe auch schon Sachen gekauft, die dann plötzlich zu Hause anders aussahen als bei dem komischen Licht in der Boutique. Und ja, manchmal nimmt man ja auch Leute auf den Arm. Also ich meine, also es gibt einfach auch sehr viele Definitionen von Farben. Also alleine, also wenn Männer sagen, ich ziehe da kein rosa Hemd an, wir sagen, nein, das ist aber nicht rosa. Das ist Pink und keine Ahnung, Magenta oder so. Also manchmal ist es ja auch, also nicht alles, was grün ist, ist halt grün. Wo du sagst halt olivgrün, dann gibt es noch irgendwie lindgrün. Also es gibt ja zig Aufschlüsselungen auch von Farben. Aber das ist natürlich klar, dass vielleicht seid ihr ja alle die Farbblinden
eben, und nicht deine Mama. Ich wollte gerade sagen, genau. Ne? Vielleicht ist sie tatsächlich diejenige, die da wirklich diesen grünen Anteil sieht in diesem Pullover. Ja, für uns war der einfach nur grau. Ja, also wirklich, wir haben, also wir Kinder haben wirklich da einfach nur den gleichen Grauton gesehen. Also für uns sah der schon so, wie wir es beschrieben haben, gleich aus. Und für sie war der grün. Ne? Also auch speziell olivgrün. Ne? Und also wenn ich das jetzt so, ne, wenn man das jetzt mal dann doch so sich mal so durch den Kopf gehen lässt, durchaus möglich, ne, dass da einfach die Farbwahrnehmung eine ganz, ganz andere einfach ist.
Und da komme ich auch noch mal kurz auf die Geschichte, die ich eben während des Aura-Tests angespielt habe. Diese Bilder, die eigentlich nur aus verschiedenen bunten Mustern bestanden und je nachdem, wie du da drauf geguckt hast, sich dann plötzlich so eine Figur oder irgendwas rausgeschält hat. Auch das hast du ja beim ersten Sehen nicht gesehen. Und je länger oder je schräger du drauf geguckt hast, oder manchmal hat es ja auch mit dem Blickwinkel zu tun. Das hat jetzt nichts mit der Farbwahrnehmung zu tun, aber nur um mal so andere ähnliche Phänomene zu haben, was man sieht und was man nicht sieht.
Ja, es ist mega spannend. Ne? Es ist sowieso mit der ganzen Optik und aus welcher Blickwinkel oder ne, wie gewisse Sachen auch dargestellt sind oder sowas. Ne? Das ist ja wirklich auch, was der Kopf einen dann manchmal vorgaukelt. Ne? So, wenn man da so guckt, da gibt es ja unzählige solche Bilder, ne? Die dann irgendwie anders aussehen. Ne?
Ja.
Wenn man da anders drauf guckt oder so. Gell? Das finde ich ja auch mega spannend.
Das
ja,
liebe ich ja. halt auch. Ja. Siehst du jetzt den Hasen oder die alte Frau und manchmal dauert das ganz lange, weil du immer so an einem Ding dich so festhältst. Und manchmal hilft es zum Beispiel irgendwie wegzugucken, nochmal ganz spontan drauf zu gucken und dann ne, das so anders zu sehen. Das mag ich halt, das habe ich als Kind auch schon toll gefunden. Da gab es ja auch so Bilderrätsel in irgendwelchen Zeitungen.
Ja, genau. Oder wenn du so auf so ein bestimmtes Muster guckst, was sich so bewegt, ne, und dann sieht das so aus, als ob das dann so rauskommt, das Bild und sowas. Ne? Also so, also die Optik bietet schon echt so viel solche Sachen. Und deswegen bietet sich das halt auch super an für so einen Drei-Fragezeichen-Fall. Ne? Wenn man überlegt, die Emily sieht da in diesen gelben Bildern halt das, was die Martha da gemalt hat, weil die natürlich auch eine Tetrachromatin war, ja, und natürlich dann auch ihr mit ihrem Farbspektrum da die schönsten Sachen gemalt hat, die aber nur die Emily sehen kann, weil die eben auch diese speziellen Seezäpfchen hat, ne? Also oder Farbzapfen hat. Also das ist klasse. Also als Motiv wirklich bombastisch.
Total.
Bombastisch.
Und es ist halt auch wirklich was Seltenes, weil das erklärt Justus auch. Und endlich sagt er auch mal nur, nee, das habe ich nicht alles gewusst, sondern ich habe die halbe Nacht recherchiert. Ja. Da bin ich ja ein bisschen erleichtert, dass halt nicht ihm alles so zugeflogen ist. Und ja, und das ist auch wirklich eine Veranlagung, die erblich ist. Denn das Sehen liegt halt auf den X-Chromosomen. Und man braucht halt schon zwei X-Chromosomen. Also von daher ist es nur bei Frauen und Mädchen, wo beide Eltern es vererbt haben. Und da wusste ich noch aus dem Bio-LKA, das ist dann rezessiv, wie das dann vererbt wird. Genau. Und ich finde es ganz schön, wie Justus auch vergleicht, wie man das beschreiben kann, was die sehen. Weil das ist ja ganz schwierig, weil selbst die, die das können, wie sollen die das beschreiben, wenn die anderen gar nicht wissen, wovon die eigentlich reden. Und Justus vergleicht es so mit diesem, so wie man, also wie ein Rot-Grün-Blinder, jetzt, wie soll man dem Rot und Grün erklären, wenn es für den einfach nur grau ist? Also das ist schon schwierig, diese ganze Geschichte auch überhaupt in Worte zu fassen. Das fand ich auch gut, das nochmal wenigstens zu versuchen.
Ja, das ist großartig. Und dann wird natürlich auch für die Mutter jetzt alles klar, ne, dass sie wirklich sagt, okay, die hat sich das nicht einfach alles ausgedacht, sondern die sieht tatsächlich in diesen ganzen Farben und auf der Blumenwiese halt wirklich diese verschiedenen Silhouetten und Farbenspektren, ja, und hat sich das halt nicht ausgedacht, ne, und nicht nur irgendwelche gelben Bilder gemalt, die einfach nur gelb sind und dann sieht sie die Einhörner, nein, sie hat wirklich ein Einhorn gemalt, ne, das aber tatsächlich nur Emily sehen kann. Genau. Und sie vermuten natürlich, dass Dr. Wakefield mit drin hängt jetzt. Jetzt versuchen sie natürlich noch ein bisschen herauszufinden, okay, was wollen die jetzt? Was wollen die von Emily? Was ist jetzt überhaupt dieser ganze Hintergrund? Und es ist ja klar, dass alle jetzt noch das Vermächtnis oder dass den Schmuck von Martha suchen. Und er war halt Emilys und Marthas Augenarzt. Also hat er auch natürlich schnell festgestellt, dass sie auch diese Fähigkeit natürlich besitzt, da diese anderen Farben zu sehen.
Weil für einen Augenarzt muss das relativ offensichtlich sein.
Genau.
Aber er hat halt nichts gesagt.
Genau, ne, was er dem Schluss wieder nahe lässt, und dass er doch über Emily eben auch an diesen Schatz halt ran wollte. Ne? Und die Mama bleibt dann irgendwie auf dem Polizeipräsidium und bietet dann auch die drei noch auf die Emily aufzupassen und den Vogel. Und Emily erzählt dann nämlich plötzlich, dass Dr. Wakefield auch was von einem Schatz erzählt hat, den sie irgendwie im Wald suchen wollen. Und dann werden sie natürlich hellhörig und sagen, alles klar, natürlich wollte der dich benutzen, um an den Schatz ranzukommen.
Genau, also Justus glaubt halt auch, dass Wakefield der Entführer ist. Und kurz noch, also so, du hast es jetzt gerade beschrieben, wie es im Hörspiel ist, dass die Jungs auf das Mädchen aufpassen, während Mama zur Polizei geht. Im Buch ist es noch ein bisschen anders. Da gehen sie zusammen zur Polizei, weil eigentlich will die Polizei ja Emily auch verhören. Und irgendwann, sie warten dann halt, dass die halt irgendwie wiederkommen. Und da tut sich ewig nichts. Sehr geil. Zwischendurch kommt auch mal Tante Mathilda raus und sagt so, also ich so jung war wie ihr, hätte ich euch wäre ich an den Strand gegangen bei so einem geilen Wetter.
Das ist noch in der Zentrale,
Und Justus sagt so, ne, so komplett im Generationenkonflikt, ja damals, da gab es auch noch keine Ozonwerte und Hautkrebs und Smog und so, nein, nein, wir bleiben mal schön hier sitzen. Und sie so, und geht dann wieder weg. Und dann ruft Mrs. Silverstone an und sagt, passt auf Jungs, ich brauche Hilfe, das dauert hier ewig, die Polizei ist, die fragen immer wieder alles von vorne. Ja. Und Emily und der Vogel, die machen hier alle bekloppt. Ja. Und dann schickt sie die halt irgendwie mit dem Taxi zu den Jungs, dass sie ein bisschen auf die aufpassen, weil sonst nimmt das da im Polizeirevier überhaupt
überhaupt irgendwie kein Ende. Finde ich auch noch ganz interessant, ja, dass da irgendwie die beiden da alles auf den Kopf stellen.
Ja, der Vogel zerlegt da ja irgendwie alles. Ne? Vor allen Dingen die gelben Aktenordner, die sind halt voll dran, ne?
Ja. Also wir fahren dann mal auf Schatzsuche, genau, und gehen mal in den Wald.
Jetzt gehen sie in den Wald, ne? Und da, während sie auch durch den Wald gehen, dann erzählt Emily eben auch, was sie sieht. Und dann fragen sie auch, hier ist eine gelbe Blume, was siehst denn du hier? Und dann erzählt sie es nochmal, ja, die ist lila und blau und oh, ich sehe hier 1000 Farben, ne? Und sonst kriegen sie auch erstmal mit, okay, krass, was muss sie eigentlich alles sehen? Wie fantastisch muss das sein? Und dann fliegt plötzlich der Vogel weg und Emily hinterher. Und so schnell kommen sie gar nicht hinterher. Justus sagt schon, oh Gott, ich werde nie Kinder kriegen, das ist ja voll nervig. Sie muss mir ständig hinterherrennen. Und sie findet dann den Vogel, der dann bei Martha Lakes Stein sitzt. Ja, nicht nur bei den Steinen, sondern eben auch bei einem Typen, der natürlich direkt mit der Waffe im Anschlag auf die drei dann zielt.
Und jetzt wird's auch wieder spannend. Mhm. Und erst gibt sich der Typ noch ganz freundlich, obwohl er hat halt eine Pistole in der Hand, ne? Er entpuppt sich als Michaels Cousin Marcus. Mhm. Und er will jetzt auch wissen, was die da irgendwie machen. Und Justus merkt, er hat einen Fehler gemacht. Er hat da falsche Schlüsse gezogen.
Ja, weil er war ja irgendwie und noch bei Dr. Wakefield, ne? Mhm.
Und irgendwie hatte er die Lakes gar nicht so ganz so auf dem Zettel. Und jetzt wird ihm aber klar, sowohl Lake als auch der Doktor, die haben beide nach dem Schatz gesucht.
Aber unabhängig voneinander tatsächlich. Mhm. Und klar haben die sich irgendwie, also klar hat der Michael Lake natürlich sich mit dem Wakefield ausgetauscht, ne, weil die hatten sich ja dann gestritten im Haus. Ne?
Ja, also Michael Lake wollte halt auch immer wissen, ob der Arzt irgendwas davon weiß und hatte ihn auch immer so als Erbschleicher im Verdacht, dass er irgendwie was über die Erbschaft weiß und weil der ja immer so eng mit seiner Tante war. Und also am Anfang denkt man vielleicht irgendwie, hat der Arzt ihr irgendwie den Schmuck abgeschwatzt oder ja, so. Das hätte ja auch sein können.
Genau.
Und dieser Marcus Lake ist halt auf die Fähigkeiten seiner Tante nachher, dadurch, dass er Krankenakten gewälzt hat, ist er drauf gekommen, dass die genau, halt irgendwie Tetrachromatin ist.
Genau, von Emily hat er erfahren, weil er ja Bobs Notizbuch geklaut hat. Ne? Also er hat ihn da im Maisfeld niedergeschlagen. Er hat nicht auf den Vogel geschossen. das ist auch schon mal klar, weil es war ja sein Vogel. Oder es ist ja sein Vogel. Mhm. Und er hat aber dann Bob niedergeschlagen, weil er dachte, er hätte auf den Vogel geschossen und hat bei der Gelegenheit sich dann gleich das Notizbuch unter den Nagel gerissen. Und da stand natürlich alles über Emily drin. Und dass er wiederum dann irgendwie ja selbst dann auch drauf kam, dass Emily wahrscheinlich auch diese Fähigkeit wahrscheinlich, aber das wussten die ja dann noch nicht, aber dass die natürlich Sachen sieht in irgendwelchen gelben Bildern, da hat er natürlich den Bogen selbst geschlossen. Und und nachdem das alles dann, also mehr finden sie erstmal nicht raus, gell? Und Markus will jetzt einfach nur wissen, was die Emily sieht, ne? Sie hat dann irgendwann die Faxen dicke.
Ja, und er erzählt auch noch, dass seine Tante, die hatte halt schon, als sie noch lebte, immer nach dem Schmuck gefragt. Und da hat sie gesagt, so, hoch, ne, der Schmuck, der ist im Wald und da müsstest du schon fliegen können. Also die hat ihn auch durchaus verhöhnt und das hat ihm auch überhaupt nicht gepasst.
Ja, aber der hat es ja sowieso mit ihrer Familie nicht so, gell? Und dann hat sie ja auch gesagt, nee, also, wenn das jemand findet, meinen Schmuck, dann nur jemand, der dem würdig ist quasi, ne? Also da war ja der Martha ja auch klar, ne, das kann nur von jemandem gefunden werden, der sieht, was ich sehe, ne? Und
genau, und dann hat er halt sich den schlauesten Vogel, weil fliegen kam er dann irgendwie drauf, dann hat er sich den schlauesten Vogel, den er kriegen konnte, irgendwie besorgt und hat den halt ein Jahr lang trainiert, auf gelbe Sachen zu fliegen.
Genau.
Also Mann, muss das ein Schmuck sein, dass sich dieser ganze Aufwand lohnt, also sich so einen Vogel besorgen, den dressieren, alles absuchen, Ärzte bedrohen, kleine Kinder entführen, keine Ahnung.
Man kriegt aber auch gar nicht raus, die sind aber einfach nur gierig, gell? Also da hat jetzt irgendwie keiner Geldsorgen oder keiner muss irgendwelche Schulden bezahlen oder ist auch egal, ne? Also letztendlich wollen die einfach.
Ich meine, der eine ist Augenarzt, also
gut. Verdienst du vielleicht auch nicht so viel in der kleinen Provinz da. Ja, gut, aber Hauptsache was haben, ne? Also, ich meine.
Ja, aber ich denke mir, hast du schon mal versucht, Schmuck zu verkaufen? Das ist gar nicht mehr so einfach. Das wird einem immer in Filmen und in Büchern so, der große Schatz. Genau. Und dann geht man da hin und dann heißt es so, naja, ich kann Ihnen den Gold wert. Ich kann Ihnen den Gold wert geben, so nach dem Motto, wir wiegen das mal und das wird irgendwo dann eingeschmolzen. Ja. Und du denkst, ja, aber das ist von meiner Uroma. Und die sagen, na und?
Das heißt, das ist halt super krasser also das sind Schmuck, nicht, hier Bares für Rares oder so, wenn die da manchmal hier irgendwas...
Es sind halt nicht... Ich glaube, meistens sind es nicht die britischen Kronjuwelen.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Aber gut, also hier nehmen wir mal an, das ist total wertvoll und der ganze Aufwand hat sich natürlich gelohnt.
Ja, aber pass auf, im Hörspiel ist es ja bis zu der Stelle ja eigentlich sehr ähnlich oder gleich, gell? Für mich sitzt da übrigens Doug Heffernan auf dem Stuhl, also ich auf dem Stein. Ich kann die Stimme von Thomas Carallos nicht anders hören, tatsächlich. Ich kann es nicht. Also es ist für mich einfach, er spricht ja den Kevin James bei King of Queens und für mich sitzt da Doug Heffernan. Er sieht auch aus wie Doug.
Da hätte ich ja dann ein Problem, weil er ist ja
Kevin James. Ich kann es nicht anders. Es geht nicht.
Und plötzlich ist er doch ganz nett, ne? So, aber ja. Ich kann das ganz gut trennen. Also bei mir hat sich das nicht so aufgedrängt. Ich finde den schon sehr unsympathisch mit dem, was der da so treibt und tut und vor allen Dingen, weil er dauernd mit der Pistole rumfuchtelt und so.
Ja, aber ich nehme es ihm nicht ab. Also ich, wie gesagt, das Bild ist mir da einfach zu krass im Kopf. Schade eigentlich, weil ich mir denke, die Stimme ist cool. Ich mag ja die Stimme total gerne, aber ich kann die nicht getrennt sehen, leider. Aber die Rolle, also im Buch finde ich die Rolle echt auch ist ein Arsch. Ne?
Ja,
also,
es ist halt ein Scheißkerl, weil erst denken sie, er würde jetzt die Emily mit der Pistole bedrohen und Peter verteidigt sie auch und so. Ja. Nee, der bedroht dann den Vogel und sagt, möchtest du, dass ich dem den Vogel weg, den Kopf wegschieße? Und ich denke, nein.
Also wirklich.
Also Leute, übel, die Tiere bedrohen.
Ja, das ist ein fieses Möps auf der ganzen Welt, ja. Also es geht ja gar nicht.
Und Emily will auch nicht, ne? Emily gibt sich sehr tough und sagt, nee.
Ja.
Und wenn die Martha dir schon nicht erzählt hat, wo der Schmuck ist, dann erzähle ich dir das auch nicht.
Richtig. Na gut, aber der Vogel, ne, Nestor, sie kann es halt nicht über sich bringen, ne? Und dann sagt sie, okay.
Ich würde ihm auch zutrauen, dass er dem Vogel was tut.
Natürlich, also aber absolut. Also da schreckt er nicht davor zurück. Und wenn er schon die Emily entführt und so. Emily sagt, okay, da oben guckt das Auge hin. Also sie sieht ja das Drachenauge und wo guckt's hin? Ne? Es guckt da irgendwie oben auf.
Ah, Moment, nee, sie muss noch erst lesen. Das ist ganz spannend. Sie soll sich das angucken. Es stehen Buchstaben rund um diesen gelben Stein, den sie lesen, also die sie sehen kann. Und dann heißt sie, was steht da? Und sie so, ich kann doch noch nicht lesen. Ja. Das finde ich auch so, was soll ich denn machen? Ich sehe, das sind Buchstaben, aber ich bin 6, ich kann noch nicht lesen.
Das ist geil.
Da hat sie mich ja sehr, ne? So, da finde ich sie so niedlich. Aber sie soll das dann aufmalen.
Macht Sinn.
Und dann steht da, folge dem Blick und finde das Gold.
Stimmt. So, genau. Und dann, wo guckt der hin? Ne? Und da auf den Baum
wo guckt
da
der
oben.
Hin?
Ne? Da ist ein Nest.
Da ist ein Nest.
Ja, und dann natürlich, ja klar, Peter, hier, du bist ja sportlich, du kletterst da jetzt mal hoch und so, ne?
Ja, und also Lake flippt total aus und bedroht dann nochmal alle und zwingt Peter dann wirklich unter Waffengewalt auf diesen Baum zu klettern, was auch nicht ungefährlich ist, weil das ist jetzt nicht so ein geiler Baum, wo Peter wie so ein Äffchen schnell oben ist, sondern das ist morsch, das ist alles sehr hoch.
Ja.
Und also selbst für unseren Peter ist das keine einfache Sache.
Ja. Und der stürzt ja auch fast vom Baum und alles, ne? Und er erreicht dann das Nest und das lässt es dann auch runterfallen und bababam, das ist aber leer. Doof.
Ja. Im Hörspiel ist es ein Hauch anders, da ist es auch ein bisschen gekürzt. Also da auch da heißt es dann, die Buchstaben, die Emily dann aufmalt, folge dem Blick und finde das Gold. Sie erzählt da nichts vom Nest, sondern lenkt Lake damit ab, dass sie sagt, der guckt in den Himmel. Und während er so in den Himmel guckt, stürzen sich die drei Fragezeichen
auf
ihn.
Ja, genau, richtig.
So einfach machen wir es uns im Buch nicht. Da kommt nämlich noch ein Abschlusskapitel.
Ja.
Und da gibt es dann auch sogar noch einen Austausch. Ne? Lake ist total sauer. Wo könnte denn jetzt der Schmuck sein? Und Justus reitet noch so drauf rum. Ja, vielleicht haben die Elstern den hier über den ganzen Wald verstreut.
Durchaus möglich, ja. Und genau, und dann gibt es so einen kleinen Mexican Standoff, ne? Also so einen klitzekleinen. Weil auf einmal kommen nämlich
Was ist das?
Na, wo die hier alle mit der Waffe auf sich zeigen, so.
Ach so.
Weil es kommt auf einmal nämlich Kirschhorn mit seinen Kollegen angerauscht.
Und Emilys Mutter.
Und Emilys Mutter. Und jetzt zielt quasi Kirschhorn auf den Lake. Lake zielt auf auf Emily. Und die soll doch jetzt gefälligst mal rausrücken, was hier los ist. Und dann ist es tatsächlich so sehr heldenhaft von den dreien, wie sie sich vor Emily stellen. Ja, sich quasi zwischen Waffe und sich vor Emily stellen quasi. Und tatsächlich Lake jetzt so richtig die Faxendicke hat, ne? Und man hört dann nur einen Schuss.
Ja, nicht schlecht.
Und das ist echt super.
Hat so einen kurzen Schockmoment und denkt so, ist der Vogel tot, ist das Kind tot? Haben wir nur noch 2 von 3 Detektiven oder so?
Genau.
Nein, aber es ist Lake, der ein Loch in der Schulter hat, den Kershaw hat ihn angeschossen.
Genau. Und sie verhaften ihn direkt und Justus sagt auch, oh Gott, also um einer, ich habe wirklich gedacht, der hat auf mich geschossen. Und sagt dann aber auch zu Kershaw, es ist, glaube ich, also eigentlich auch ein bisschen gefährlich, denjenigen anzuschießen, der eine Waffe gerade auf mich richtet. Vielen Dank auch, ja. Hätte ja auch sich einen Schuss lösen können, ne? Keine Ahnung, ja. Und da sagt Kershaw nur auch nur, ja, ich krieg das schon hin hier. Also ich habe das schon einberechnet, dass er dir nichts tut, ja. Gibt es dann wieder so ein bisschen Reibereien zwischen den beiden. Und genau, und Emily sagt dann, wo das Auge wirklich hinblickt, und nämlich zu einem Vogelhaus.
Sie hat nämlich gelogen. Ja. Und das, ey, ganz schön toll. Also ich meine, sie muss natürlich erzählen, was, also sie konnte bei den Buchstaben nicht schummeln.
Ja.
Aber letztendlich da, wo der dann hinguckt, der Drache, das war schon clever gemacht, dass sie sich da was anderes ausdenkt.
Das war super. Und er guckt eigentlich wirklich zu dem Vogelhaus und daran finden sie dann den Schmuck von Martha Lake. Also wirklich allen möglichen Krimskrams.
Und das ist im Hörspiel auch so. Also sie erzählt dann auch am Schluss, ne, nachdem sich die drei Detektive auf Lake gestürzt haben, dass der Drache zu dem Vogelhaus geguckt hat und Peter holt's dann. Und am Schluss kommt da keine Polizei, sondern Emily hat einfach den Schatz gefunden und hält ihn dann in die Sonne. Und in ganz vielen Farben schillert dann das der Schmuck. Das ist so ein bisschen ungewöhnlich für einen Schluss, ne? Dass es so nicht mit so einem krassen Abschlusslacher endet.
Nee, obwohl es auch hätte anders sein können, ja. Wenn man noch mehr Zeit gehabt hätte.
Und ja. Die nehmen wir uns jetzt im Buch, denn da finden wir den eigentlichen Abschluss dann bei Aruna. Da gibt es dann Picknick mit Vogel.
Genau, und die lernen sie erstmal auch alle kennen. Also Aruna lernt Emilys Mutter kennen, die sich doch wieder erwarten sehr gut verstehen. Ja. Und dann wird noch ein bisschen aufgedröselt, was jetzt aus dem Rest eigentlich so geworden ist. Ne? Dr. Wakefield, der nun auf den Nestor geschossen hat, also er war der Vogelschießer, ja, der jetzt keine Gefängnisstrafe dadurch zu erwarten hat, naja, hat er sonst jetzt nichts getan, außer dass er halt versucht hat, den Schatz zu finden, wird da wahrscheinlich ein bisschen glimpflich davon kommen. Er wollte einfach nur den Lakes zuvorkommen, den Schatz zu finden. Ne? Und er dachte dann zwischendurch, dass die drei Fragezeichen mit den Lakes zusammenarbeiten. Deswegen hat er Justus mit dem Messer bedroht. Also er war derjenige, der zum Schrottplatz kam.
Was? Das war der Arzt?
Das war der Arzt.
Ach guck, ich dachte, das war auch der Lake
das
gewesen.
Das war der Arzt. Das hat mich so ein bisschen gewundert zwar. Aber ich meine, gut, Justus, der ist natürlich dann erst voller Angst. Hast Messer an der Kehle, ne? Dann würdest du ihn jetzt vielleicht nicht an der Stimme erkennen oder so, weil die haben sich ja schon mal unterhalten. Aber er hat ihn ja nicht gesehen. Nee, das war tatsächlich der Arzt, weil er eben dachte, die drei Fragezeichen arbeiten mit den Lakes zusammen. Deswegen wollte er ihn bedrohen, damit er die Finger davon lässt, ne? Von allem. Und genau, Justus denkt,
das habe ich völlig überlesen.
Das steht hinten.
Ich habe es aber auch auf der, ich habe die letzten Kapitel aber auf der Arbeit gelesen und an dem Tag war so viel los, ich glaube, und inklusive draußen draußen Laubsaugerbläser, die da alles
weggeblasen. Das war auch der, den sie verfolgt haben. Er hatte uns bei der Verfolgungsjagd durch den Rückspiegel erkannt. Und als sie Michael Lake besucht haben, hat er dann gedacht, dass sie mit den Lakes zusammenarbeiten. Daher kam er nachts auf den Schrottplatz und bedrohte mich mit dem Messer.
Oh.
Genau.
Siehst du, habe ich komplett überlesen. Genau. Gut, dass ich dich habe, weil ich hätte gedacht, ach, das war alles der fiese Möppel.
Nee, tatsächlich nicht. Der Na Lake gut. war, also der Markus hat halt die Emily entführt, ne? Und der Michael hat eigentlich gar nichts gemacht.
Der hat sich nur mal mit dem Wakefeed
unterhalten, ne? Genau. Und der Markus war ja eigentlich der ganz fiese Möpp. Und genau, und der Wakefield war halt einfach zu langsam. Da war dann doch der Markus schneller. Beziehungsweise die drei Fragezeichen, ne, die dann auch ja schnell dahinter gekommen sind. Und Justus möchte aber trotzdem nochmal mit Aruna reden, indem er halt wirklich sagt, also dass das Gerede über dieses zweite Gesicht jetzt nur Show war. Also er ist ja immer noch am Zweifeln. Und sie ermuntert ihn wieder, gerade jetzt in Bezug auf das, was Emily halt jetzt auch offenbart hat, ne, dass man eben doch auch mal Sachen sieht, die andere nicht sehen, ne, dass er da doch mal ein bisschen auf verschiedene Wahrnehmungen mal eingehen soll. Und Emily behält etwas von dem Schmuck, was ihr gefallen hat, der Rest wird verkauft und damit macht Sinestro ein schönes Leben, wa?
Genau, da gibt es dann nämlich schöne Spielsachen, weil der so clever ist, braucht er relativ viel Spielzeug, der Nestor. Also sie dürfen ihn behalten. Mama ist ein bisschen genervt, weil der Vogel, der kostet echt Nerven. Und Nestor nickt dann dazu. Und da gibt es dann den Abschlusslacher, dass alle dann halt lachen, weil der Vogel hat sich ja wirklich schon als sehr nützlich, aber leider auch sehr anstrengend entpuppt.
Ja, und das ist aber wirklich auch abschlusslacherwürdig. Ne? Also das ist ja auch wirklich ein schöner Moment, wo man dann doch so mit schmunzeln und lachen kann. Ne? Also das wäre auch fürs Hörspiel ein schöner Abschlusslacher gewesen.
Ja. Und so haben wir es unterschiedlich zu Ende gebracht. Also am Ende darf halt Emily auf jeden Fall den Schmuck behalten und genau. Ja. Haben wir es hier noch ein bisschen ausführlicher zu Ende gebracht.
Genau. Ja, das ist auch wie früher, ne? Dieses nochmal aufarbeiten, was ist so mit dem Rest und so, ne? Ein paar Fragen, die noch geklärt werden müssen und so, ne? Finde ich eigentlich immer ganz schön, ne? Weil auch gerade Aruna das ja vielleicht auch wissen möchte, ne? Die war ja nun gar nicht so mit dabei beteiligt, auch die Mutter. Dass die nochmal alle so zusammenkommen bei einem Picknick, was ja auch mit dem Picknick gestartet hat. Die wollten ja eigentlich auch nur ein Picknick machen. Wir wollten doch nur ins Kino. Nee, wir wollten doch nur ein Picknick machen. Ja, und letztendlich haben sie dann so eine coole Geschichte, ja, innerhalb eigentlich auch von wenigen Tagen, ja. Also wenn man jetzt mal, obwohl ich weiß nicht, wie lange war Emily verschwunden, keine 24 Stunden. Die hat sich ja ziemlich schnell
befreit. Das war so ein langes, so ich würde sagen, Wochenende. Ja, vielleicht so ein Wochenende. Ja. Also so, das war relativ enger Zeitraum, ja. Zeitkorridor, glaube ich. Ja, können wir schon ein Resümee machen?
Klar, auf alle Fälle.
Also ich finde, das Buch ist gut und solide. Habe ich nichts auszusetzen. Klassischer Kriminalfall eigentlich, angereichert halt mit so tollen Kniffen wie eben dieser Tetrachromatie und auch diesem Esoterik-Kram von Aruna.
Ja, tolles, tolles Buch. Also spannend, diese Szenen da, Verfolgungsjagd, Maisfeld und auch nochmal hier Justus, ich steig da ein und werde fast erwischt. Moment, ja, geil, dass man ist. Wenn man das,
mit dem Hund.
Wenn man das Hörspiel nur kennt, ne, ist das Buch natürlich richtig cool, weil man da wieder diese Extra-Szenen hat, die wir so lieben, ja, ja. Wo da einfach nochmal ein bisschen Action mit dabei ist und sich auch nochmal so ein bisschen was ja, also wo man auch denkt, okay, aha, so sind sie auch drauf gekommen, ne? Was aber super im Hörspiel weggekürzt wurde, ne? Also weil man es da einfach auch nicht braucht, weil eben alle Sachen, die dann darauf aufbauten, eben auch einfach nicht da sind. Und die es halt auch, sage ich mal, fürs Hörspiel auch nicht braucht. Tolle Atmosphäre auch des ganzen Buchs, ne? Diese, diese Waldszenerie, ne? Die gehen da erstmal wandern und wollen ein Picknick machen, ne? Dann hat man dann diesen Vogel und dann diese auch sehr außergewöhnlichen Protagonisten, also auch dieses Mädchen, also die Emily ist halt auch wirklich eine ganz reine Seele irgendwie, ja? so ein ganz ein tolles Mädchen, die ihre Fantasie hat, die gleichzeitig aber auch ihre Fähigkeit hat, von der sie ja auch nichts weiß, weil sie sieht die Welt ja so, wie sie sieht und weiß ja nicht, wie die anderen die Welt sehen, ne? Also da auch einfach gar nicht da was Besonderes dabei sieht, sondern dass sie eben einfach die Welt so magisch halt sieht, wie sie ist, ja. Und das einfach auch lebt und da sich da auch keine Waffel drum macht, ne? Also da, ne, die Mutter, die sich sorgt, was man auch vollkommen nachvollziehen kann, die ja auch nicht versteht, was ihre Tochter da sieht, ne, was für sie natürlich jetzt auch nochmal eine ganz andere Wendung nimmt, nachdem sie ja jetzt weiß, dass sie diese Fähigkeit hat. Aruna.
Ja, und weil sie auch so klug ist, ne? Also dass sie sagt, das muss ein Babydrache gewesen sein, der mich angegriffen hat. Und Justus, ich kann doch noch nicht lesen. Ja. Ich bin doch noch gar nicht in der Schule. Ja. Also so, dass sie auf ihre Art dann auch so gewitzt und clever irgendwie ist und durchaus auch sehr mutig, dass sie halt Lake nicht alles verrät. Ja. Und
ja, auch wie sie die, die Entführung wegsteckt, ne? Also wo man da auch echt sagt, Mensch, das ist natürlich auch für so eine kleine Kinderseele echt harter Tobak, ne? Und sich den drei Fragezeichen anvertraut, ne? Sich so den Peter da so rauspickt, ne? So, das ist.
Sie geht ja auch immer an seine Hand, wenn sie im Wald sind und so nimmt sie immer seine Hand und so. Der Mädchenflüsterer, der Peter.
Ja. Es ist toll. Also auch, ich mag auch die drei Fragezeichen da. Ich finde es auch cool, dass das Peter halt auch mal so ein bisschen draufgängerisch aufmüpfig ist, ne? Also der ist anders in dem Buch, finde ich, ne? Also und auch, auch selbst Justus. Justus ist nicht so eine hochnäsige, ne, wieder der. Lässt er nicht so raushängen, dass er hier die Weiße mit Löffeln gefressen hat. Ich finde es cool, dass er mit der Aruna so ein bisschen in den Diskurs geht, aber auch nicht so überheblich oder ist er ja auch immer sehr wertschätzend. Er ist zwar sehr skeptisch, aber nie, dass er sagt, oh, die spinnt oder so, gell? Also das machen sie ja sowieso nie.
Nee, und Justus hat auch durchaus, zeigt auch mal Angst, also sowohl bei der Verfolgungsjagd im Auto, weil er da halt auch machtlos ist und nichts tun kann. Und auch die Nummer, wo ihn, also wie ich jetzt erfahren habe, Dr. Wakefield ihn mit dem Messer nachts bedroht, dass er da durchaus Angst hat. Denn in so einer Situation ist es normal, dass man Angst hat, wenn man mit einem Messer bedroht wird und jemand einem sagt so, du lässt jetzt von allem hier die Finger. Ja. Obwohl er dann später sagt, er will sich nicht einschüchtern lassen. Deshalb lässt er den Fall ja nicht auf sich beruhen. Aber in dem Moment, wo er da überfallen wird, hat er schon die Hosen voll, was ich auch.
Ja, absolut. Oder als der Hund ihn da was fast hier entdecken lässt und so. Ja, also das fand ich auch krass. Aber wie kühn, also nicht kühn, also eher wie cool er da trotzdem reagiert und trotzdem so geistesgegenwärtig ist, dem das Ding über die Nase zu stülpen, das Glas nochmal auszutauschen, weil ich mir auch dachte, na, jetzt ist das doch voller Sapper, was machst du jetzt mit dem Glas? Nee, er tauscht es nochmal aus, ne? Also da wirklich auch trotzdem diese Geistesgegenwärtigkeit einfach behält in solchen Ausnahmesituationen. Ja. Und dann eben auch dieses, ja, ich will jetzt da einsteigen, ich will jetzt hören, was die da machen. Ja, aber Mist, jetzt bin ich aber dann doch gefangen, ne? Also einfach wieder dieses Risiko in Kauf zu nehmen, ne? Und dann doch auch zu hoffen, dass er natürlich seine Sidekicks da noch hat, die ihn da irgendwie rausholen, ne? Ein bisschen blass kommt Bob bei der Folge weg, finde ich. Ne? Also das ist so,
außer, dass er wieder einen auf den Kopf kriegt.
Ja, ne? Also ist er da, klar, recherchiert über den Kea und so, aber so richtig ist er da leider, kann natürlich
auch im Buch nicht.
Können auch nicht alle, gell? Also deswegen freue ich mich da eher über wirklich diesen schlagfertigen Peter, der den LKW-Fahrer da voll schnauzt, obwohl er gerade da den Fehler gemacht hat, sage ich mal, gell? Ja, und auch Justus, der sich da nicht einschüchtern lässt und da mit dem Hund so geil reagiert. Und es lebt eben da quasi von den Zweien und der Emily auch. Und ja.
Ja, und dieser Vogel, der halt auch sehr speziell ist, der zwar nichts sagt, aber das, was er tut, das ist schon so ein super Papagei. Der wahre Super-Papagei eigentlich. Ja, und das Hörspiel, ja, du hast es gerade schon angesprochen, da ist eine Menge rausgekürzt, aber atmosphärisch und stimmlich finde ich es gut besetzt. Emily ist gar nicht so nervig, wie sie hätte sein können. Der Doc ist okay, Alruna ist natürlich toll und der, also für mich ist der böse Markus durchaus böse.
Er macht das gut, ne? Er sieht halt dann nur aus wie Doug Heffernan. bei mir ist das Bild halt so abgespeichert. Ne? Ich habe da jetzt weniger die Rolle im Kopf, sondern einfach nur Kevin James. Ne? Also irgendwie ist das halt so unwiderruflich mit ihm quasi verbunden. Aber ich nehme ihm die Rolle
ab. Der aber in letzter Zeit ja auch durchaus nicht mehr so sympathische Rollen spielt. Also in dem Moment, wo man ihm irgendwie mehr Bart gibt, weniger Haare auf dem Kopf.
Ja, stimmt.
So, kann er durchaus auch anders, mal so.
Ja. Richtig.
Genau. Ja, Kershaw kommt halt nicht wirklich vor im Hörspiel. Andererseits haben wir dann auch, also dadurch, dass die Polizei so wenig vorkommt, haben wir halt auch Herrn Minninger nicht, der sich da noch irgendwie denke, mit irgendeinem Satz...
Ob Goodwin auch Urlaub hat, wenn Cotta Urlaub hat. Also ich weiß gar nicht, ob der Goodwin auch der Sidekick von Kershaw ist, weil der kommt ja aus einem anderen Präsidium. Also vielleicht können wir immer, wenn Kershaw dabei ist, von Glück reden, dass er Goodwin nicht am Start hat. Ist nur
und plötzlich ist nur sind die Folgen viel besser, ja.
Ich finde es sowieso, ich meine, ich mag Cotta total, gell? Also ich find's toll, wenn der mit dabei ist. Aber ich mag natürlich auch diese ganzen Reibereien mit Kershaw, dass die sich so überhaupt nicht leiden können, weil das gibt ja auch manchmal so viel Potenzial für nochmal einen bestimmten Erzählstrang und so. Und auch, dass er jetzt natürlich auch als Retter in der Not letztendlich, ne? Also wäre der jetzt nicht gekommen, dann hätten sie jetzt auch nichts zu lachen gehabt. Also der musste schon auch auftauchen. Außer im Hörspiel, wo sie dann ihn überwältigt haben und dann sich die Waffe geklaut haben. Aber das hätte ja nicht unbedingt klappen müssen. War es ja ganz gut, dass er kam. Ist schon
gut gelöst. Die ganzen Kürzungen, also die Kürzungen sind halt, es ist halt schade, weil es wirklich starke Szenen sind, die gekürzt sind, aber zugunsten des roten Fadens. Ja. Für die Geschichte, irgendwas musst du halt machen, wenn du nicht sagst, wir können es in Originallänge machen. Und also umso besser, wenn wir einerseits das Hörspiel hören und Spaß dran haben, gleichzeitig das Buch haben, was uns noch so viel Futter bietet, dass wir da trotzdem noch von satt werden.
Ja, also, nee, super Buch, kann man nicht anders sagen. Durchweg einfach, ne? Lässt dann auch nichts offen, wo man jetzt sagt, das verstehe ich jetzt nicht oder das hätte ich jetzt irgendwie,
Na, mit unserem Wissen von jetzt natürlich würde mich noch interessieren, welche Aurafarbe Martha und Emily haben. Aber ein paar Geheimnisse müssen halt bleiben.
Das kann man sich jetzt vielleicht aussuchen. Oder nach denen, was es so für Farben gibt und was so passen würde auf die beiden, kann man sich ja vielleicht irgendwie auch herleiten. Ne? Wenn man ja sagt, so ne, Richtung Weiß oder ne, auch ganz ehrlich und ne, also auch ein bisschen blau, ne? So, also, das kann man sich ja dann nochmal.
Ja. Genau. Es ist ein bisschen euch überlassen, was ihr da gerne habt. Und wir haben auch noch was für den Schluss.
Ja, natürlich, denn wir lassen euch ja natürlich nicht wieder ohne Informationen des Autors zurück. Denn wir haben ja einen guten Draht zum André Marx und sind auch ganz, ganz froh, dass er uns wieder versorgt hat mit Antworten auf die Fragen, die wir ihm gestellt haben.
Und die kriegt ihr jetzt.
Ja, hallo ihr zwei. Ihr habt euch also dieses Mal Auge des Drachen ausgesucht und ich habe mir eure Fragen angesehen und denke jetzt seit ein, zwei Tagen darüber nach, wie ich sie beantworten soll, denn anders als beim letzten Mal, als es um Nacht in Angst ging, habe ich das Gefühl, dass ich dieses Buch komplett aus meinem Kopf gelöscht habe. Ich habe nachgesehen, es ist 21 Jahre alt und ich habe das Buch seitdem auch nicht mehr angerührt oder gar gelesen. Warum sollte ich das auch tun? Und mir ist aufgefallen, es fällt mir doch sehr, sehr schwer, mich da an Details zu erinnern. Aber gut, gehen wir mal ans Eingemachte, an eure erste Frage. Ich habe das Buch drei Menschen gewidmet, Cori, Stefan und Martina. Wenn ihr mich darauf nicht hingewiesen hättet, hätte ich das komplett vergessen. Ich wusste davon tatsächlich gar nichts mehr. Und jetzt nach längerer Überlegung bilde ich mir ein, mich erinnern zu können, dass es war, dass es wie folgt war. Und zwar hatte ich im Wartezimmer beim Arzt einen Artikel gelesen in einer Zeitschrift, wo es eben um Tetrachromatie oder um dieses Phänomen der Tetrachromaten ging. Das tatsächlich weiß ich noch. Und ich habe diesen drei Menschen, mit denen ich einfach befreundet war damals, davon erzählt und die Idee geäußert, dass man daraus vielleicht einen Drei-Fragezeichen-Fall machen könnte. Und die fanden das so cool, dass sie mich sehr daran bestärkt haben und immer wieder gedrängelt haben und gesagt haben, jetzt schreib doch mal dieses Buch, das ist doch eine coole Idee, mach da doch mal was draus. Und die haben mich so ein bisschen dahin geschubst anscheinend, glaube ich. So muss es gewesen sein. Ja, und so kam es dann dazu, dass ich ihnen das Buch gewidmet habe. Hinzu kommt noch, dass Coris Tochter damals so 6, 7 Jahre alt war und so ein bisschen die Vorlage war für das Mädchen in der Geschichte, dessen Namen ich jetzt auch schon wieder vergessen habe. Wie heißt sie? Heißt sie Emily? Kann das sein? Ja, also genau, die schwingt da immer so ein bisschen mit. Die echte Emily findet da ihr Echo in der Geschichte. Ja, dann wolltet ihr noch wissen, wie ich auf den Kea gekommen bin. Ich habe absolut keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ganz einfach, ich kann es euch nicht beantworten, wie ich darauf gekommen bin. Ich muss mal drüber gestolpert sein über dieses Tier oder vielleicht habe ich auch gezielt danach gesucht. Das weiß ich einfach wirklich nicht mehr. Und zum Schluss ist euch aufgefallen, dass Peter so ein bisschen aufmüpfig ist in dieser Geschichte und ob ich solche Entscheidungen fallabhängig mache oder ob die so ein bisschen von meiner Stimmung abhängig sind. Ja, es ist natürlich beides. Also, dass Peter da so ein bisschen out of character ist, weiß ich natürlich auch nicht mehr. Keine Ahnung, kann sein. Generell ist es natürlich so, dass ein Fall mal dieses und mal jenes von den Figuren verlangt. Und dass ich mal diese und mal jene Seite der drei Fragezeichen zeigen kann. Und ja, das ist auch so ein bisschen stimmungsabhängig natürlich. Also das greift so eins ins andere. So ein Buch hat immer so eine gewisse Grundstimmung, in der ich mich dann befinde. Und so eine Art Herzschlag, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und ja, danach richtet sich dann, wie sich so der Fall und die Figuren und die Sprache und die Dynamik und alles entwickeln. Das ist ein bisschen schwammig formuliert, aber ich kann es auch nicht besser beschreiben, wie es zu solchen Entscheidungen kommt. Manchmal müssen einfach Entscheidungen getroffen werden. Ist jetzt hier jemand mutig oder ängstlich? Und wenn ja, wer ist es? Justus, Peter oder Bob? Wie passt es gerade am besten? Und dann mache ich das halt so. Ja, und das war's auch schon. Ich bitte schon mal um Entschuldigung, dass ich heute nicht so wahnsinnig aufschlussreiches und Erhellendes beizutragen habe. Vielleicht beim nächsten Mal wieder, aber das Auge des Drachen ist wirklich so ein bisschen untergegangen in meiner Birne. Naja, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Also, ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß mit den drei Fragezeichen und eurem Podcast. Bis denn.
Ja, lieber André, vielen, vielen lieben Dank für deine Antworten. Klar, uns war natürlich auch klar, dass nach 21 Jahren und bei der Fülle an Büchern, die du schon geschrieben hast, da natürlich mal einige Erinnerungen so ein bisschen verblassen und nicht mehr da sind.
Das finde ich ja total sympathisch.
Ja.
Und so ehrlich auch, das zuzugeben. Ja. Aber und da muss man auch noch mal unterscheiden, so das Fangehirn und die Fanerinnerungen, die ja so drin sind in diesem ganzen Kosmos. Und ihr armen Autoren, ihr macht halt euren Job. den ihr bestimmt gerne macht, aber so, dann ist dieses Projekt dann auch fertig und dann geht man zum nächsten. Und ich meine, wir dürfen da gar nicht hart urteilen, Jenny. Also wenn ich jetzt nur auf mich gucke, alleine die Sachen, die wir jetzt in der 23 Episoden in diesem Podcast besprechen, ich kann dir auch nicht mehr genau sagen, ich kann dir sagen, wir haben mal drüber gesprochen, aber dass ich jetzt noch weiß, in welcher Folge wir über das und das Thema gesprochen haben.
Auf keinen Fall. Das kann man auch überhaupt nicht wissen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast. Ne? Fangehören und die Autoren. Ja, also es sind wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, weil der Autor schreibt das Buch, dann ist das weg. Ne? Wer auch gesagt hat, er hat es ja auch gar nicht nochmal gelesen. Warum sollte er auch? Ja, also total spannend, ne? Wo ich sage, klar, wir als Fans, wir lesen das Buch nicht nur einmal, wir lesen zweimal, vielleicht dreimal. Ich habe Nacht in Angst, wie oft gelesen? 20 Mal. Ja, also ich würde es auch noch 20 Mal lesen. Ne? Also das ist für mich ja eine ganz andere Herangehensweise und vollkommen klar. Ne? Und ich finde das auch so mega sympathisch und jedes Mal höre ich da total gerne den Antworten zu.
Vielleicht ist es aber auch für dich, lieber Andrea, spannend, dann sich diese Folge auch anzuhören. Vielleicht erfährst du ja selber noch was über dein Buch, was du nicht wusstest oder dich nicht mehr erinnern kannst.
Ja, genau. Also ich hoffe auch sehr, dass du reinhörst. Und ist natürlich total schön zu hören, wie so ein Entstehungsprozess auch ist, gell? So, weil ich mir auch dachte, ich wollte das gerne wissen, ne? Warum, also wann ist Peter jetzt der Draufgänger und der doch ein bisschen, sag ich mal, wie habe ich es ausgedrückt? Ich habe es schon wieder vergessen. Jetzt habe ich gerade ein Blackout.
Ich guck kurz.
Ach, er ist doch so zu dem LKW-Fahrer. Krass, ist voll weg, das Wort, ne? Aber dass es eben auch so stimmungsabhängig ist und wie es halt zum Fall passt, ne? So, und wie es auch gerade eine
Situation passt.
Aufmüpfig, genau, ja. So, ist ja wirklich so total over the top aufmüpfig zu dem LKW-Fahrer, ja, wo ich sage, ja, aber passt halt zu der Situation, ne? Du bist ja krass, wärst du da zusammengestoßen, du bist natürlich voll unter Adrenalin, willst eigentlich den verfolgen, weil du es halt auch kannst. Und Peter weiß ja, was er kann, ne? Der ist ja auch so überzeugt von seinen Fähigkeiten, ne? Er ist ein guter Autofahrer und er kann so eine Verfolgungsjagd machen, ne? So, und dann und das finde ich halt eben gut, wenn es dann immer auch immer zu der Situation passt, ne? Und das gefällt mir wohl sehr gut. Ja. Ich meine, habe ich ja sowieso schon mal gesagt, dass mir überhaupt die drei Fragezeichen, wie André Marx sie schreibt, wie sie so sind, mit ihrem Charakter und was sie sagen, was sie tun, mir am besten gefallen. Ja, so, weil da gehe ich am ehesten mit. Ne? Das sind so meine drei Fragezeichen. Ja.
Ich bin da noch nicht zu einem Urteil fähig, aber vielleicht kommt das irgendwann mal im Laufe unserer Arbeit hier noch.
Ja.
Nein, ich fand es auch toll, André, dass du uns wieder geantwortet hast und das ist, macht wirklich Spaß und da auch nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu dürfen, selbst wenn es lange her ist.
Genau, ja. Und irgendwie auch toll, auch für das Mädchen, was er ja gesagt hat, ne, die so ein bisschen auch Inspiration für Emily war, ne? Das muss ja auch toll sein, so für sie, wenn sie das dann vielleicht auch hört oder so im Nachhinein, ne, dass man sagt, okay, man war Inspiration für eine Rollenfigur, ne, so, also weil die Emily eben auch ein ganz besonderes Mädchen in diesem Buch ist, ne. Und ja, manchmal kommen die Ideen auch so ganz spontan irgendwo, wo man einfach nur mal was so liest, ne, so kurz, ja, ne, ich auch mal cool finde, ne, und dann hat man diesen Gedanken und dann aber auch danke an diese drei Menschen, die dich da zu verdonnert haben, dann oder dann dieses Buch zu schreiben, ne, weil es wäre uns ja jetzt nicht gegönnt gewesen, das zu besprechen, wenn es nicht entstanden wäre. Also vielen Dank. Auch an Cori, Stefan und Martina.
Ja. Genau. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, könnt ihr ja noch auch noch rausfinden, was ist denn so eure Aurafarbe. Also macht gerne nochmal den weiße Wand-Test oder was auch immer. Oder ihr sagt, das ist alles Quatsch.
Ja, ihr könnt uns ja sowieso gerne nochmal ein Feedback da lassen, also was jetzt alles angeht, was das Buch angeht, wie ihr es haltet mit übernatürlichen Dingen, ja. Energien, Auren und habt ihr schon mal irgend sowas erlebt? Also schreibt uns da gerne eine E-Mail an dgdb@freenet.de, würden wir uns sehr freuen, aber auch über Insta könnt ihr uns erreichen.
Und ihr könnt uns gerne abonnieren, ihr könnt die Glocke einschalten, ihr könnt uns Sterne geben und ja klar, je mehr Leute uns hören, umso eher kommen wir vielleicht auch mal wirklich dazu, einen Live-Podcast zu machen. Und ja, so entwickelt sich das weiter. Und guck mal, jetzt ist 2024 schon fast rum.
Ja, Wahnsinn, es ist echt schon das zweite Jahr, es ist echt irre.
Ja.
23 Folgen, das ist schon
23. Krass. Hase.
Noch 22, noch habe ich.
Ach so, ich habe verstanden, 21. Siehst du, das Gehör lässt auch langsam nach.
Ja, also es ist schon irre. Und dann kommen noch viele, viele mehr. Ich freue mich jedes Mal auf den Monat. Und dann, ja, haben wir für euch nächsten Monat bestimmt wieder was Schönes.
Bestimmt was Schönes, denn
wir
lesen
auch
den
nächsten
Fall.